Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K22, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. WWE 2K22 ist ab dem 11. März 2022 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S erhältlich. Neu designte Grafik-Engine, neue Steuerung, MyGM, MyFactions und vieles mehr erwarten euch, wie beispielsweise auch der frische WWE 2K Showcase-Modus. Spielt noch einmal die wichtigsten Momente in der Karriere von Rey Mysterio nach.
Ja, Moment mal hier, Olfi. Welche Momente oder Matches hättest du denn gerne im Spiel von Rey Mysterio? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Also mir fällt da immer ganz spontan das Opening-Match von WrestleMania 21 ein. Er gegen Eddie Guerrero, eines der besten Opening-Matches, was wir in der WrestleMania-Geschichte gehabt haben. Zwei Männer, die sich in- und auswendig kennen, die eine große Vergangenheit zusammen haben. Das ist natürlich eine Story. Und dann sein Rumble-Sieg, der Titelgewinn, das sind so Momente, die möchte ich sehen. Wie ist denn bei dir?
Ja, du hast jetzt gerade schon mehrere Sachen mit Eddie Guerrero gesagt und ich bleib auch dabei, denn ich würde am liebsten das Leiter-Match vom SummerSlam 2005 gegen Eddie Guerrero sehen. Trashige Story um das Sorgerecht von Dominik, ein Botch noch drin, trotzdem geiles Match, das gehört einfach da rein.
Ja, wunderbar. Und ich glaube, damit können wir dann auch perfekt überleiten hier zum großen Personality-Podcast von Rey Mysterio. Viel Spaß dabei!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 450. Heute mit dem großen Personality-Podcast zu Rey Mysterio. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Chris. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Hallo.
Und der Shaggy ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, lieber Chris. Freue mich sehr, endlich mit dem tollen Chris mal wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ist lange her, aber stimmt gar nicht.
Das stimmt.
Wir haben letztens on a poll zusammen.
Ja, aber der wird ja erst später ausgestrahlt.
Nein, der wird genau dieses Wochenende rausgestrahlt, Shaggy.
Das ist unser Wochenende, Chris. Das ist unser Wochenende. Ja. Wow, I'm happy.
It's guy love between two guys here.
Aber wir sprechen heute über Rey Mysterio, wie immer in großer Personality-Podcast-Manier. Und ich würde sagen, wir steigen da auch gleich ins Thema ein, weil ich bin mir sicher, dass wir hier einige Zeit mit diesem Podcast verbringen werden. Schließlich blicken wir zurück auf gut über 30 Jahre Rey Mysterio. Also eine ganz, ganz lange Zeit, die er schon im Wrestling ist. Und da stelle ich natürlich erstmal so die Standardfrage hier für einen Personality-Podcast. Shaggy, wann ist dir denn Rey Mysterio zum ersten Mal untergekommen?
Ich habe natürlich in Vorbereitung auch auf diesen Podcast darüber nachgedacht, wann es genau war. Also spätestens natürlich bei der ECW. Da ist er mir natürlich sofort ins Auge gestochen, als er da seine ersten Auftritte hatte. Gegen die Matchserie gegen Psychosis war er natürlich eine unglaubliche Zeit da, ihn zuerst zu sehen. Aber ich glaube fast, dass ich ihn tatsächlich bei AAA schon mal vorher auch gesehen habe. Das lief ja auch eine Zeit in Deutschland. Und ich kann mich an so eine Fehde erinnern, wo ich glaube, dass da die Mysterios gemeinsam quasi die Geschichte mit den Guerreros hatten oder Guerrera. Und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich das wirklich verfolgt habe. Es war irgendwie so gefühlt, dass ich mir das tatsächlich damals schon aufgefallen ist. Also ECW spätestens.
Okay. Chris, wie ist bei dir?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich ihn auch mal bei der WCW schon irgendwie gesehen, aber ihr wisst ja, dass ich die WCW nicht so ganz verfolgt habe. Ich war so ein WWF-Fanboy immer. Und daher ist er mir so richtig aufgefallen, dann erst so ab 2002 bei SmackDown und vor allem dann natürlich im Tag-Team mit Edge. Die haben ja einige ziemlich geile Schlachten sich geliefert. Einmal mit den Guerreros und natürlich mit Kurt Angle und Chris Benoit. Also das gehört teilweise, würde ich echt sagen, das sind somit die besten Tag-Team-Matches, die ich je gesehen habe.
Ja, da werden wir auch gleich natürlich drüber plaudern. Spannenderweise hat ja Rey Mysterio lange Zeit das Match von ihm und Kidman gegen World's Greatest Tag-Team als eines der besten Tag-Team-Matches bezeichnet, bei denen er mit dabei gewesen ist. Also, auch da werden wir gleich drüber sprechen. Gerade über die Beziehung von Kidman und Ray, genauso auch wie mit Eddie und Conan und so. Da sind ja sehr viele bekannte Namen dabei. Aber ich würde sagen, wir steigen dann gleich hier vorne ein, nämlich ja bei der Geburt von Rey Mysterio. Rey Mysterio ist am
Warst du dabei?
Nicht ganz.
Ich habe gerade überlegt, soll ich diesen Witz machen? Da habe ich gedacht, ach nee, so gut ist er nicht. Und in diesem Augenblick kam er von Chris. Und eigentlich habe ich jetzt gemerkt, der ist doch gut, ja.
Rey Mysterio ist am 11. Dezember 1974 in Chula Vista, Kalifornien, geboren, heißt mit bürgerlichem Namen Oscar Gutierrez und ist natürlich ein Kind aus einer Wrestling-Familie. Und dort ist besonders sein Onkel Rey Mysterio Senior alias Miguel Angel López Díaz extrem prägend für ihn gewesen. Sprich, wo andere Kinder dann, weiß ich nicht, beim Football gewesen sind oder bei anderen Sportarten, da war durch seinen Onkel ganz viel Wrestling in seiner Welt und vor allem auch für ihn dann sehr, sehr greifbar. Und der hat schon sehr früh angefangen, mit Wrestling zu trainieren, nämlich genauer gesagt im jungen Alter von gerade mal 8 Jahren. Und er war damals auch an der Wrestling-Schule von Rey Mysterio Senior, war er der jüngste Teilnehmer, der jüngste Kandidat, der da mitgewrestelt hat und auch wahrscheinlich einer der kleinsten dadurch. Also, Shaggy, wir haben schon häufiger über Wrestler gesprochen, die aus Wrestling-Familien gekommen sind, aber so früh den Einstieg hier ins Wrestling zu schaffen und zu tätigen dann auch, das ist dann auch eine Seltenheit.
Ja, das ist eine Seltenheit, wenn man zumindest dann mal über in die anderen Länder geht. Aber in Mexiko ist es tatsächlich so, dass oft gerade der Nachwuchs, der ja dann auch schon mit aufwächst mit den Verwandten, die im Wrestling-Business sind, und dann da auch schon mal doch mal mit trainiert. Das hat da eine ganz andere Bedeutung, ist ganz anders nochmal in der Kultur verankert. Wir kennen die Lucha Libre-Masken, die ja da auch omnipräsent sind, die ja auch überall omnipräsent sind. Sogar in der Politik, auch da sieht man manchmal Leute mit Maske. Also das ist da in Mexiko einfach auch ganz normal gefühlt. Und da ist es schon auch so, dass dann wirklich die Jüngsten der Jungen schon teilweise mittrainieren dürfen, zumindest mal Einblicke haben dürfen. Und dann, sobald sie irgendwie sich so weit fühlen, dann auch mal mit in den Ring gestellt werden. Also so ungewöhnlich ist das in Mexiko nicht, aber für normale Verhältnisse für den amerikanischen Markt natürlich eigentlich sicherlich nicht das Richtige. So, deswegen ist es ganz gut, dass man da auch normalerweise ein bisschen wartet.
Ja, und der kleine Oscar hat dann da trainiert und sein Onkel hat da eben auch in Tijuana, war das, eine Promotion betrieben. Ja, keine große Promotion, aber trotzdem eine Promotion betrieben. Und da hat dann Rey auch zu sehr jungen Jahren, nämlich genauer gesagt mit 14 Jahren, bereits sein Debüt gefeiert. Und Chris, damals war er aber noch nicht unter dem Namen Rey Mysterio bekannt. Das kam erst später. Und da gibt es eine wunderbare Dokumentation auf dem WWE Network, die man sich anschauen kann, wo er auch nochmal en Detail gerade über die Entstehungsgeschichte des Namens und über die Anfänge spricht. Ich finde, das ist der interessanteste Teil dieser Doku, muss man dazu sagen.
Absolut. Die zerfällt hinterher so ein bisschen. Es ist auch weniger Doku als vielmehr so Kamingespräch mit Matt Stryker ist es, glaube ich. Ne? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Er hat sich halt so ein bisschen ausprobiert erstmal. Er hatte verschiedene Ringnamen, unter anderem Lagartija Verde, The Green Lizard, ja, die grüne Eidechse. Und dann die meiste Zeit hat er aber als Kolibri gearbeitet und hat sich auch recht wohl gefühlt in dem Gimmick. Da meinte er auch, da hatte er sich selbst so ein bisschen gefunden. Aber auch dieses Gimmick hatte er nicht so lange, denn 91 dann schon, also da war Rey dann 16 Jahre alt bei einer Show. Da, wenn ich das richtig verstanden habe, da wusste er auch gar nichts von. Da kam sein Onkel in den Ring und hat eine Promo gehalten und hat gesagt, hey, ihr wisst das alle, Kolibri ist mein Sohn, also ist er eigentlich nicht, ne, ist der Neffe, aber hat das gesagt. Und der Onkel sagte dann, und von jetzt an ist er bekannt als Rey Mysterio Junior. Und Rey kam raus und war sowieso schon sehr gerührt, eben durch diese Geste von seinem Onkel. Und bekam dann auch eine neue Maske, die sein Onkel extra für ihn hat anfertigen lassen, die so dem Stil seiner eigenen Maske nachempfunden war.
Das ist auch was ganz Besonderes natürlich in Mexiko, gerade auch wenn du sowohl den Namen quasi annimmst, als auch wenn du eben eine Maske überreicht bekommst. Das ist da wirklich ein ritueller Akt, das ist eine große Ehre. Und ich fand das so schön in diesem Gespräch, was wir gerade angesprochen haben, dass du hast wirklich gemerkt, wie ihn das auch noch mal berührt, auch so viele Jahre später. Und du hast gerade gesagt, Rey Mysterio Senior ist nicht der Vater, ne? Aber das ist ja schon eine Vaterfigur gewesen, dadurch, dass der kleine Rey so viele Jahre dann auch bei ihm gelebt hat, bei ihm trainiert hat. Da war schon eine sehr väterliche Beziehung zu ihm. Und da war, es war nicht dieses typische, ja, das ist der Onkel, der schickt dir ab und zu mal eine Karte Verhältnis, sondern da war schon ein bisschen mehr dahinter. Und auch die Maske ist hier, glaube ich, was ganz Wichtiges, Chris, die da auch angesprochen worden ist, weil im Prinzip ist ja das Design, was Rey Mysterio heute noch trägt, das ist ja schon das, was quasi über weite Teile sein Onkel damals quasi zusammengebaut hat und designt hat.
Genau, das sind diese zwei Vögel, ich glaube Falken sind es, an der Seite, die diesen Schweif darunter ziehen. Ist schwer zu beschreiben jetzt, aber ich glaube, jeder, der die Rey-Maske schon mal gesehen hat, weiß, was gemeint ist. Die war aber da noch ein bisschen geschlossener.
Ja.
Und er hat die dann über die Zeit auch immer so ein bisschen angepasst. Auch hat er auch von seinem Onkel gehabt, der auch immer wieder an Maskendesign gearbeitet hat. Und er hat das dann ersetzt. Sein Onkel hatte zum Beispiel auf der Stirn dann die Krone, eben für Rey, König. Und Rey Mysterio hat dann, weil er auch ein sehr gläubiger Mensch ist, das Kreuz dahin gemacht. Und im Hinterkopf hat er dieses Aztekensymbol sich dann auch da drauf machen lassen und hat das dann so über die Jahre immer ein bisschen ja weiter verfremdet von der ursprünglichen Maske, aber das Design ist auch heute immer noch erkennbar.
Ich fand das auch so interessant, weil er hat auch seinen Onkel damals gefragt, also Rey Mysterio Senior, und hat gefragt, warum wechselst du denn eigentlich so oft dein Outfit? Weil der wohl ständig da gesessen hat und sich neue Farbkombinationen, neue Muster für das Outfit überlegt hat, auch für die Maske überlegt hat. Und da war nichts mit, ja, da geht's um Merch, wir wollen Geld mit den Masken verdienen, sondern da ging's in erster Linie darum, wir verkaufen hier ein Gimmick. Ich bin ein Rey, ne? Wie du es gerade schon gesagt hast, ich bin ein König. Ein König, der muss auch überraschen mit seiner Präsenz, mit seinem Aussehen. Und der muss immer wieder etwas Neues bieten. Und das hat ja Rey Mysterio Jr., um ihn jetzt so zu nennen, auch über viele Jahre gemacht. Das sind ja auch immer wieder andere Farbanpassungen, andere Muster oder dann eben auch Special Appearances. Nicht wahr, Shaggy? Also wenn wir uns da zum Beispiel an die tausende Superhelden Verarbeitungen erinnern, die Rey in seine Kostüme hier gesteckt hat, auch das gehört zum Auftritt von Rey Mysterio dazu.
Ja, das gehört natürlich zu ihm, gerade auch da diese zu zeigen, auch was ihm auch sowas bedeutet, diese Verwandlung, diese Superhelden. Ich erinnere mich an dieses Flash-Kostüm, was übrigens mein absolutes Highlight-Kostüm ist, wenn ich das sagen darf. Aber, und so hat es Chris ja auch gesagt, das Design der Maske war auch da immer wieder in diesen anderen Kostümen, obwohl er eben anderen porträtiert hat, immer noch deutlich erkennbar. Und das macht ihn gerade auch aus und das macht ihn auch so besonders, wie ich finde.
Wo wir gerade schon bei der Maske sind, wollen wir vielleicht auch noch über die 619 direkt sprechen? Die hat ja auch eine bestimmte Bedeutung.
Ja, dann mach ihn.
Ja, dann machte sofort hier auf mich wieder abgewälzt. Olaf, weißt du was, das machst du jetzt. So.
Hier. Ja, Rey hat ja eine sehr, sehr enge Verbundenheit zu seiner Heimat, zu San Diego. 619 ist ja die, ist es die Postleitzahl? Und jetzt die Vorwahl, ne? Ist die Vorwahl von San Diego, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Die Vorwahl.
Die Vorwahl, ja.
So. War noch was? Habe ich was genau vergessen?
Sein Bezug zu Rap.
Ach ja, stimmt.
Da geht er auch so ein bisschen drauf ein, dass ein befreundeter Rapper das immer benutzt hat. Und zu der Zeit, wo er sich auch überlegt hat, wie er dann seinen Finisher in der WWE nennt und so, da war irgendein Song von Ludacris, wo dann auch so viele Vorwahlen irgendwie in einem Song verwurstet wurden. Und er war enttäuscht, dass eben San Diego nicht vorkam. Und es kommt so ein bisschen einfach aus der Hip-Hop-Kultur, der sich Rey Mysterio zugehörig fühlt.
Genau. Also da spielen viele Faktoren in diesen Charakter Rey Mysterio rein. Und auch die Person Rey Mysterio rein. Da spielt ganz viel Verbundenheit zu der Heimat, zu Mexiko, aber auch viel zu der Familie. Auch da ist eine enge Verbundenheit da. Dann auch sehr stark Religion. Das ist ja auch was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, Chris, mit dem Kreuz, was er eben auf der Stirn quasi trägt, auf der Maske. Er trägt ja auch einen Rosenkranz quasi, den er tätowiert hat und hat den immer dabei. Also ist auch ein sehr religiöser Mensch.
Weil er seinen echten Rosenkranz immer vergessen hat, ne? Das ist auch eine schöne Geschichte. Sowieso muss man mal sagen, wo wir gerade so ein bisschen auf seine Persönlichkeit eingehen, er ist ein unglaublich leidenschaftlicher Typ. Also er ist nicht der beste Erzähler. Das merkt man auch in der Doku, die wir beide gesehen haben. Wenn es darum geht, Anekdoten zu erzählen, da sind andere Wrestler viel besser als er. Aber was das Schöne an Rey Mysterio ist, Er ist unglaublich authentisch. Ja. Wenn er über was erzählt, man merkt sofort, wenn ihm etwas nahe geht. Und er grinst halt wirklich so über das komplette Gesicht, die Augen strahlen. Und man merkt, er ist wieder in diesem Moment, den er damals erlebt hat, drin. Und ich finde, auch das ist etwas einfach, was diesen Wrestler so ausmacht, dass er sehr leidenschaftlich alles lebt, was ihn persönlich berührt.
Das auf jeden Fall. Ne? Also da ist auch Feuer und authentisch beschreibt es eigentlich sehr gut. Ne? Und gerade auch mal sehr höflich in Interviews. Er beschreibt ja auch so ein bisschen, wie das ist, wann er mal die Maske zum Beispiel nicht trägt. Also zum Beispiel kann es auch passieren, der rennt jetzt nicht, wie es früher der Fall gewesen ist bei Luchadors, mit Maske ins Restaurant oder so, sondern da ist er dann auch mal unmaskiert oder dann auch, wenn er im Flugzeug ist oder sonst irgendwas. Also er hat die Maske nicht ständig auf, aber er sagt auch, er weiß das auch zu schätzen, wenn Leute auf ihn zukommen und nach Fotos fragen und dann auch ihn erstmal fragen, so, ja, ist das okay, dass, obwohl du deine Maske nicht auf hast und so. Also da steckt sehr viel drin und diese Vergangenheit, dieses Lucha Libre, das lebt in ihm und das ist eben auch etwas, was ihm sehr, sehr viel bedeutet. So, ich glaube, damit haben wir ganz gut auch so ein bisschen die Persönlichkeit von Rey Mysterio hier umschrieben. Sprechen wir so ein bisschen über den Wrestler in den jungen Jahren, weil Shaggy hat es gerade schon angesprochen. Also er ist jetzt Rey Mysterio und Shaggy hat gerade nämlich eingeworfen, Triple A. Und Shaggy, da hat ja Rey Mysterio auch schon viel früher Fuß gefasst, muss man sagen. Er hat nicht bei CMLL damals angefangen, weil das war damals die größte Promotion in Mexiko. Aber Triple A fing damals quasi gerade an. Und er ist dann im Alter von 17 Jahren ist er dann rübergegangen nach Mexico City und hat da eben angefangen. Das muss man sich immer noch vorstellen. Mit 17 Jahren war der hier schon unterwegs und hat dann da quasi einer Promotion in den Anfängen geholfen.
Ja, das war aber dann auch schon, wie wir es gesagt haben, die Zeit Rey Mysterio Jr. An der Seite auch seines Ziehvater, seines Onkels. Und da gab es diese legendäre Fehde auch mit den Guerreras, die ich angesprochen habe. Auch der junge Juventud Guerrera, den wir ja auch alle kennen, den wir auch später in der WCW ja noch lange verfolgen durften. Auch bei der WWE haben sich die Wege dann nochmal gekreuzt. Hier, der auch zusammen mit seinem Vater, in dem Fall sogar der wirkliche Vater, Fuerza Guerrera, da gab es eine große Matchserie der beiden. Aber ansonsten war auch Mysterio da sehr aktiv bei AAA. Gerade das war ja so, wie du es gesagt hast, die Liga war gerade am Entstehen. Das waren auch so die jungen Wilden. Da trafen man dann auch schon so Leute, die man später auch dann des Häufigeren gesehen hatte. Wie ein Super Carlo, auch ein früher Freund, sehr guter Freund auch von Rey Mysterio, mit dem er etliche Matches-Serien, aber auch gemeinsam Matches hatte. Oder auch natürlich so Leute wie Psychosis, die dann später auch kommen sollten. Solche Leute, das waren so die jungen Aushängeschilder von AAA. Das war raufstrebende junge Liga, die zeitweise dann auch CMLL überholt hatte in Mexiko.
Genau. Und auch jemanden wie Conan, den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist auch eine schöne Anekdote in dem Interview, was wir da geschaut haben, wo er auch sagt, dass gerade Conan für die Mexikaner extrem wichtig gewesen ist, gerade auch den Zugang quasi in den USA zu bekommen, Jobs zu bekommen. Also der hat da wirklich Networking betrieben. Aber Shaggy, du hast es schon richtig gesagt, also AAA war hier für Rey wirklich so die erste große Bühne, wo er sich präsentieren konnte. Und jetzt kommen wir langsam so in die Richtung, wo man das dann auch hier in Deutschland vernünftig verfolgen konnte, weil ich gebe zu, AAA hat man hier und da mal gesehen, da hatte man aber noch nicht so den Draht dazu. Aber Shaggy, als er dann eben Richtung ECW schielen konnte, und da spielt eine Show namens When Worlds Collide eine ganz gewaltige Rolle, weil dort hat damals Rey Mysterio Paul Heyman kennengelernt. Und bei When Worlds Collide, da traten unter anderem Leute auf, wie, ich sag's mal, die bekannteren Namen sind da zum Beispiel ein Pegasus Kid, Tuco Scorpio, Tito Santana, La Parca, die kennt man ja alle, Pero Aguayo, Conan, Rey Mysterio logischerweise, Heavy Metal, Psicosis, also das sind alles Namen, die man ja durchaus kennt. Und da war eben
Eddie Guerrero nicht zu vergessen, den sollte man da auch erwähnen.
War der dabei? Der Schlitter war dabei. Du hast richtig, der war hier im Tag-Team unterwegs mit
Love Machine zusammen. Ja, ganz genau. Ja. Das war auch die großartige Zeit. Das war mein Lieblingsmatch übrigens des Jahres auch. When Worlds Collide hatte ja auch nicht nur für die ECW eine große Bedeutung, auch für die WCW. Da war ja auch ein Eric Bischoff, der sich das auch da schon mal angeschaut hatte. Und AAA, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, denn ich habe das damals tatsächlich auch intensiver verfolgt. Also das gab es ja in Deutschland auch eine Zeit, konnte man schauen. Und gerade so jemand wie Octagon und Pentagon, diese Leute, die einfach diese diese ganzen maskierten Heavy Metal, Cybernetico, Piroth, ich habe diese Liga damals echt gefeiert. Und dann, du hast es gerade gesagt, Paul Heyman hat When Worlds Collide gesehen und hat sich gedacht, hier, das wäre doch eigentlich was Geiles für meine junge, auch aufstrebende Liga für die ECW. Wir haben da, setzen da auf diese Hardcore-Elemente, wir haben aber auch die technischen Wrestler da, die wir auch einsetzen und einsetzen wollen, aber sowas wie Lucha Libre, das ist in Amerika einfach noch nicht so groß, noch nicht so bekannt, und so ein Talent wie dieser Rey Mysterio Jr., der könnte uns helfen, aber auch hier andere Leute wie Psychosis, ich will die einfach alle haben und ich will die einfach bei mir einsetzen, und ich weiß noch, wie ich das erste Mal dann auch richtig bei ECW Psychosis gegen Rey Mysterio gesehen habe, und das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe.
Genau, die legendären Deathmatches zum Beispiel, die sie bestritten haben. Mexican Deathmatch und solche Sachen. Fantastische Matches. Das Interessante war ja, dass ja bei ECW so eine Art Talent-Rotation stattgefunden hat. Also Leute wie Chris Jericho, Dean Malenko, Eddie Guerrero, die haben ja bei ECW quasi Fuß gefasst, sind ja aus Mexiko, aus Japan und aus allen Herren Ländern quasi da aufgetreten, haben sich da präsentiert und sind dann im Anschluss zur WCW gegangen, weil wir wissen die Geschichte, die WCW hat Talent aufgerüstet, wollte mit der WWE in den Konkurrenzkampf treten und ECW braucht ein neues Talent. Und da war natürlich dann sowas ausgezeichnet, um einen neuen Stil hier zu präsentieren, nämlich Lucha Libre. Und da war natürlich Paul Heyman auch immer sehr, sehr offen für. Und Chris, wir haben ja gerade schon angesprochen, die Sache mit Psicosis. Ich fand diese kleine Anekdote, die Rey Mysterio da hat fallen lassen, mit dem Tisch, die fand ich sehr sympathisch. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, kann ich tatsächlich gerade nicht. Das muss mir entgangen sein.
Ja, da hat er ja vor ihrem ersten Match bei ECW, hat er Paul Heyman gefragt, so, hey, sag mal, ja, wir wissen ja, das geht hier ein bisschen härter zur Sache, aber Paul, ist das okay für dich, wenn wir einen Tisch einsetzen? Und Paul Heyman so, ey, geht einfach raus, habt Spaß, ist doch gut, ne? Passt auf euch auf, aber gebt einfach Vollgas, macht, was ihr wollt. Ne? Und das kam da raus. Und diese Bühne, das muss man sagen, Chris, das war auch schon sehr, sehr wichtig für Ray, aber auch eben für Psicosis. Das war im Prinzip das Sprungbrett.
Ja, absolut. Die beiden haben halt auch, gerade bei dem Mexican Deathmatch, haben sie gezeigt, dass sie nicht einfach nur irgendwelche Leute sind, die da ein bisschen durch den Ring springen. Sie haben so viele Stile in diesem Match aufgefahren. Das war eben Lucha Libre, da war Brawl dabei, da war Hardcore dabei. Und das merkt man ja auch, wenn man sich das heute noch anguckt. Die ECW-Crowd, die ist sowas von verzückt. Also, das ist an dieser Crowd konntest du immer absehen, ob irgendwas hinhaut. Also klar, sie haben einige Personen, die eigentlich nicht so viel konnten, wie ein Sandman zum Beispiel, auch gefeiert wegen dem Gimmick und einigen harten Aktionen. Klar, aber wer da neu hinkam und sich noch nicht so einen Namen gemacht hatte, der hatte es schon oft schwer. Aber die beiden haben so die Hütte abgerissen. Also das kann man sich auch heute noch echt gut angucken, kann ich nur empfehlen.
Ja. Die Dinger machen auch Spaß und man sieht da auch die Evolution eines Rey Mysterio Jr. Also wenn man sich den in jungen Jahren, und der ist ja hier, das ist ja so verrückt, ne? Der ist hier noch nicht mal 20. So, der ist hier noch voll im Saft und der hat noch keine schweren Verletzungen hinter sich. Ne? Der ist ja Anfang 20, wenn überhaupt, ne? Und der turnt dann hier schon rum und es ist ein ganz anderer Wrestler, als wir den heute sehen. Klar, bedingt durch Verletzungen und auch Alter, ganz einfach. Ne? Aber das waren damals richtig geile Matches. Ja, und Shaggy, da ließ es dann auch nicht allzu lange auf sich warten, dass er dann Richtung WCW gegangen ist. Und das war dann ja auch wirklich für uns hier in Deutschland die Möglichkeit, ihn wirklich komplett zu verfolgen. Und ich muss sagen, ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich das erste Mal Rey Mysterio gesehen habe. Ich habe gesagt, so, ah, das ist ja mal so ein halbes Hemd. Aber wenn man ihn da mal in Action gesehen hat und die Aktion gesehen hat, da hat man sich dann sofort ja in seinen Bann schlagen lassen, oder?
Ja, da ist ein halbes Hemd. Also hör mal, du Captain Hühnerbrust
hier. Es gibt auch die Geschichte, dass, wie war das, dass er mit ich glaube, es war es mit Art Barr unterwegs gewesen in der Kneipe und dass sie einen getrunken haben. Und Chris Jericho hat gedacht, Art Barr hängt mit Kindern rum und hat gesagt, hey, das ist aber nicht
so. Das war bei Art Barr im Apartment.
Ja, oder so, ja.
Im Motel, wo die alle waren. Genau, da hatten sie einen Day off. Und Rey Mysterio hat ein Bier getrunken und so. Also erzählt er das. Ich meine, in Jerichos Buch steht, dass Art Barr sich da einen durchgezogen hat. Und Jericho meinte, ey, das kannst du doch nicht vor dem Kind machen.
Aber lass mich zu Olafs Frage nochmal zurückkommen. Also man muss dann dazu sagen, dass Way natürlich auch parallel immer noch bei AAA auch noch gewrestelt hat, während er bei ECW war. Und immer mehr auch Mexikaner kamen dann zu ECW eine Zeit. Dann auch Juventud ist ja dann auch einer seiner letzten Gegner bei der ECW gewesen. Aber Eric Bischoff, der hat ja damals auch den Markt auch so ein bisschen leer gegrast. Wir kennen das auch von anderen Ligen, Fred, aber da war es ein Eric Bischoff, dem ja auch Way oder auch die Mexikaner ja schon im Vorfeld aufgefallen sind. Auch der wollte für seine Shows eine Veränderung, eine Bereicherung für die Midcard. Da kommen wir auch bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen oder vielleicht sogar für die Undercard. Auf jeden Fall so was Neues, was Überraschendes, was die Zuschauer so noch nicht kannten, denn so sollte ja auch Nitro dargestellt werden. Und ja, dann hat er sich relativ schnell dann auch die Dienste von Way, aber auch die Dienste von Psychosis gesichert und noch einem anderen Mexikanern, und die durften dann ja auch direkt gegeneinander, also Way und Psychosis, hier sich erstmal präsentieren. Und da ist er beim Publikum sofort einfach angenommen worden, so schnell, dass man ihn ja auch relativ schnell ins Title Picture, damals der ja auch tatsächlich gut umkämpfte Cruiserweight-Titel, den damals von Dimalenko gehalten wurde, reingesteckt hatte.
Ja, man hat damals bei der WCW probiert, Cruiserweight Wrestling groß zu machen und auf einer großen Bühne zu präsentieren. Das war auch einer der Punkte, womit man gerade pure Wrestling-Fans, die halt nicht nur so die Unterhaltung haben wollten, sondern diese spektakulären Aktionen haben wollten, womit man die abgeholt hat. Und da war damals Dean Malenko, wir sind jetzt im Jahr 95, 96, eher 96, war dann damals Champion. Und das war dann auch so die erste große Fehde, die Rey Mysterio hier gehabt hat. Eine Reihe von Matches, unter anderem beim Great American Bash 1996, dann nochmal bei Nitro, hat auch Matches gegen Billy Kidman bestritten. Und dann, Shaggy hat es gerade angedeutet, sehr schnell, dann im Juli 1996, hat er sich da schon die Cruiserweight Championship hier sichern können. Und ja, Shaggy, das war schon eine große Nummer, ne? Und er hat die dann auch gut verteidigt und war vor allem jemand, der dann auch wirklich gegen die großen Namen angetreten ist. Ultimo Dragon, Dean Malenko, Super Carlo und so weiter und so fort. Und dann am Ende war es dann doch Dean Malenko, der ihm dann bei Halloween Havoc den Titel wieder abnehmen konnte. Aber ich weiß noch, die Matches, also da war man total begeistert von, weil das war was ganz, ganz anderes als die Heavyweights und die älteren Herren, die man im Main Event gesehen hat. Ja.
Finde ich übrigens schön, da hast du mein Lucha-Herz wieder auch berührt, als du Super Carlo bei den großen Namen mitgenannt hast, die du gerade gesagt hast, Super Carlo ist dritten, aber klar, aber Rey Mysterio war ja eigentlich der große Lucha-Star, den man hier mitgeholt hat. Von allen, die da waren, das waren coole Leute, die mochte man auch sehr, aber Rey Mysterio. Ja, also.
Eddie Guerrero?
Ja, aber die Conan und Eddie würde ich jetzt nicht ganz an. Also Conan war zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht bei der WCW noch nicht. Und Eddie muss man da ganz anders nennen, weil der war ja keiner von diesen maskierten Leuten, die da auch angetreten sind. Der stach schon anders hervor. Also klar war Rey Mysterio von den Luchas, die gekommen sind, definitiv der relativ in kurzer Zeit größte Name. Und das hat man ja auch da bewiesen, indem man ihm auch den relativ schnell den Cruiserweight-Titel dann gegen den Malenko gegeben hat und ihn da tatsächlich auch in solchen Matches noch eingesetzt hat. Er und Rufi in der Zeit auch da, oder auch Psychosis waren ja auch seine Langzeitrivalen. Auch die kannten sich ja schon gut. Die hatten ja oft dann auch Matches in den TV-Shows, aber auch bei einigen der House-Shows gegeneinander, und das waren immer große Matches, und Rey Mysterio war einfach in unglaublich kurzer Zeit so over beim Publikum, wie selten ein Jungspund in dieser Zeit.
Wobei man dazu sagen muss, das war nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast, Conan war auch schon 96 bei der WCW, der hat Anfang 96 seinen Fulltime-Contract unterschrieben und war dann später ja auch Teil der NWO, und auch davor war er schon zugegen und war ja auch US-Champ, wenn ich mich nicht komplett täusche. So.
Das ist Conan.
Ja, aber okay. Trotzdem. Ja. Trotzdem. Auf jeden Fall für Ray ging der Weg dann weiter. Nachdem er hier seinen Titel wieder verloren hat, hat er unter anderem Ultimo Dragon um die J-Crown Championship rausgefordert. Hat nicht funktioniert. Und dann ist er auch um den nächsten Midcard-Titel hier gegangen gegen Prinz Ayukea um die WCW World Television Championship. Hat auch nicht geklappt, weil da Lord Steven Regal unter anderem eingegriffen hat. Auch das Rematch bei Uncensored konnte auch nicht gewinnen. Und dann kommt vielleicht was eine größere Geschichte auch gewesen ist. Und da frage ich auch den Shaggy, weil der hier mein WCW-Kompan hier richtig in der Runde ist. Ich finde, was natürlich damals Ray so ein bisschen gefehlt hat, war eine richtige Fehde. Das waren eigentlich, was er davor bestritten hat, waren meist so klassische Babyface-Heel-Konstellationen, eher als der Fighter, der Heel dann oft mit einer anderen Ausrichtung oder mit einer Strategie daran, aber er ist eigentlich immer als klassisches Babyface angetreten. Aber als dann die NWO im Mittelpunkt von WCW gestanden haben. Da wurde es dann auch langsam spannend, weil auch Ray dann ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist und auch das Storytelling sich geändert hat. Wie hast du es damals gesehen?
Da greife ich ein bisschen vor, wir erinnern uns natürlich an diesen Bump von Kevin Nash mit Ray gegen den Container. War es ein Container? Was war das?
Ja, Wohnwagen? Genau.
Ein Wohnwagen. Ja. Das ist natürlich das, wo man dann auch gesehen hat, okay, die NWO ist jetzt auch wirklich bei im gesamten Roster bei der WCW angekommen. Aber natürlich die Geschichte auch mit Conan, den du gerade schon angesprochen hast, den ich ja leider fälschlicherweise noch nicht zur WCW gerechnet habe. Der war ja dann auch schon bei der NWO und auch da gab es ja auch eine kleine Fehde gegeneinander. Aber seine erste große Fehde war schon die gegen Dean Malenko. Danach gab es ja trotzdem noch mal eine kleine Fehde mit Prinz Jaukea. Das haben wir ja so ein bisschen außen vor gelassen, denn die Fehde war auch nicht der Rede wert. Aber die brachte tatsächlich einem Rey Mysterio noch mal auch großes Ansehen.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass gerade in dieser Geschichte mit Conan, da ging es dann auch sehr ums Knie. Da wurde auch hier Rey Mysterio sehr als Kämpfer dargestellt. Und da gab es eben auch ein Mexican Deathmatch der beiden bei Road Wild, was er dann aber auch verloren hat. Und im Anschluss, da ging es dann weiter mit einer Fehde gegen Eddie Guerrero. Und da hatten wir ja auch schon dieses legendäre Match der beiden beim Halloween Havoc 1997. Also das war eine erbitterte Fehde, da ging es hin und her. Checky, dieses Match vom Halloween Havoc 1997, Titel gegen Maske, das war eine große Nummer und gilt noch bis heute bei vielen als eines der besten Matches, die wir bei der WCW gesehen haben.
Ja, definitiv. Also das ist eines der großen, wenn nicht vielleicht sogar das beste Match der beiden gegeneinander. Wir wissen, die beiden hatten langjährige Fehden auch in anderen Ligen oder auch Matches gegeneinander, aber das ist ein Match, was wirklich herausgestochen hat. Hier ging es auch um was und hier hatte es wirklich, beide haben da ihr Bestes gezeigt. Das ist ein verdammt gutes Match. Das sollte man auf jeden Fall, falls wir es noch nicht schon hatten, auch mal beim Match of the Week intensiv besprechen.
Hatten
wir natürlich schon.
Natürlich, was denkst du denn? Nein, das hatten wir natürlich schon im Match of the Week. Und da konnte sich dann eben Rey Mysterio auch die Cruiserweight Championship zurückholen und hat dann eben auch in der Folge ja weiterhin mit Eddie Guerrero gefädelt und war auch gar nicht so lange Champion. Also man hat dann hier auch gemerkt, dass ja Rey Mysterio als Champion gut funktioniert, aber das eigentlich als Jäger noch besser funktioniert. Und gerade mal ein paar Wochen später hat er dann den Titel auch schon wieder an Eddie Guerrero verloren. Auch das noch. Und ja, Shaggy, wie ging es dann weiter? Die beiden hatten noch ein Rematch. Auch das ging ja verloren im Sinne von Rey Mysterio.
Ja, genau. Auch das hat er noch mal verloren. Aber er sollte nicht lange ohne Titelgold bleiben. Denn mittlerweile hat er auch Ruby, den ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen habe, sich den Cruiserweight-Titel geholt. Und den konnte dann auch ein Rey Mysterio dann erneut wiederholen. Der hatte sich ihn zum dritten Mal zu diesem Zeitpunkt geholt, hat ihn aber auch relativ schnell wieder verloren an Chris Jericho. Und da an das Match erinnern wir uns auch noch. Das endete ja so, dass Mysterio herausgebracht werden musste. Da gab es die Attacke mit dieser Werkzeugkoffer, den Jericho da hatte. Und Rey war da storyline-mäßig von Jericho verletzt worden, aber in Wahrheit war er tatsächlich verletzt, musste einige Zeit tatsächlich pausieren und Jericho hatte sich hiermit auch den Gürtel geholt.
Genau, also Rey erstmal raus.
Das war auch so der Anfang von seiner Karriere der Knieverletzungen,
genau das,
die dazu kamen.
Ja.
Er sagt, er hat auch immer sehr viele Probleme gehabt mit dem Kreuzband, ist es dann, glaube ich, auf Deutsch, ne? Und das hat sich ja so durch seine ganze Karriere eigentlich gezogen und auch hinterher dann dafür gesorgt, dass er auch seinen Stil immer ein bisschen weiter zurückfahren musste.
Ich glaube, er hat von zum Zeitpunkt des Interviews von 4 Knieverletzungen und 4 Kreuzbandrissen gesprochen, immer dasselbe Knie. Und er hat da so scherzhaft gesagt, naja, ich habe jetzt zum Glück noch das andere Bein, was mich aufrecht hält, weil in dem linken Bein, ja, da sind die Bänder eigentlich komplett hinüber und da ist nur noch Knochen auf Knochen. Also unschön und ich hoffe, dass das auch entsprechend durch Muskeln und alles Therapie irgendwie da noch hochgehalten werden kann, weil ich will auch nicht, dass Rey Mysterio irgendwann in 20 Jahren dann auf Krücken irgendwie zu einer Hall of Fame kommt oder sonst irgendwas. Also das muss dann nicht wirklich sein. Aber die Serie der Knieverletzungen ist bei seinem Stil auch nicht wirklich überraschend, wenn man ehrlich ist. Ne? Die großen Sprünge, die er immer wieder genommen hat, die ihn da bekannt gemacht haben, vom Top Rope nach draußen auch gerade. Ich kann mich noch an Matches dann auch erinnern, wo er dann bei Road Wild zum Beispiel nach draußen gesprungen ist, dann auch wirklich quasi über diese Treppe, die dann um den Ring gewesen ist, auch noch drüber geflogen ist. Also sehr spektakuläre Aktionen, aber eben auch Aktionen, die wirklich alles andere als gut für den Körper sind. Und er ist dann hier erstmal eine ganze Zeit lang aus dem aktiven Geschehen ausgeschieden. Aber er hat dann auch schon sein Comeback gefeiert, lieber Shaggy, beim Bash at the Beach 6 Monate später und da dann auch Chris Jericho um den Titel erleichtert. Also man hat hier so eine Art Redemption-Storyline gemacht. Rey Mysterio kehrt zurück und fordert seinen alten Nemesis Chris Jericho heraus. Hat funktioniert, oder?
Ja, hat funktioniert, zumindest diese Redemption-Story für den Zeitpunkt, aber das hat man ja auch ein paar Mal mit ihm auch diese Geschichten erzählt. Und das war auch logisch, dass er es dann quasi auch sein muss, der dann Jericho eigentlich wieder entthronen muss. So ist zumindest eine gut erzählte Geschichte. Der hat ihn verletzt, in Verletzungspause geschickt und hat den Titel wieder zurückgeholt. Aber so lange sollte er den Gürtel allerdings auch nicht behalten.
Nee, weil da gab's ja dann eine Vakantierung, weil Chris Jericho ja nicht aus freien Stücken verloren hat oder fair verloren hat, sondern da hat ja Dean Malenko eingegriffen. Deswegen musste der Belt wieder zurück zu Jericho. Und Shaggy, wir sind jetzt auch in der Zeit, wo langsam die Latino World Order hier aufkam. Und ich weiß, die Latino World Order, die hatten einen heimlichen Softspot bei dir im Herzen.
Natürlich, ist ja auch die beste World Order von allen tatsächlich. Vielleicht neben der Blue World Order gewesen. Ich habe das sehr gefallen, weil ich ein großer Fan einiger der Wrestler war, die da involviert waren. Klar muss man sagen, dass ein El Dandy und auch ein Silver King vielleicht jetzt nicht für viele Leute nicht unbedingt die coolsten Wrestler waren. Aber ich mochte die sehr. Ich fand die auch sehr unterhaltsam, beide auch. Und die waren ja natürlich wichtige Teile der Latino World Order. Und es waren im Grunde alle, ja, Luchas irgendwie involviert in die Latino World Order, außer eben ein Rey Mysterio. Und den wollte Eddie, der ja die Latino World Order gegründet hat, um den Latinos in Anführungsstrichen zu helfen. Am Ende war es natürlich für seinen eigenen Vorteil. Aber er wollte natürlich auch ein Rey Mysterio in diesem Stable haben. Und das war die nächste große Geschichte, die Rey hatte. Da ging es ja auch dann hin und her zwischen den beiden. Oder zwischen Rey und der Gruppierung.
Genau, ja, Eddie ja damals so ein bisschen schmierig unterwegs, also da auch schon so die ersten Anleihen von Latino Heat, wo er sich auch wirklich dann schon so an Mikrofonen wirklich probieren konnte und auch als Heel viel, viel besser funktioniert hat, finde ich, als Babyface. Und du hast gesagt, er hat versucht, Rey Mysterio hier auf die Seite der Latino World Order zu ziehen, was gleichzeitig bedeuten würde, dass er Rain böser geworden wäre und dass er auch seinen Kumpel Billy Kidman, der auch Tag-Team-Partner damals von ihm gewesen ist, dass er den auch hätte verraten müssen und ja, hintergehen hätte müssen. Und es gab da ja diverse Spielereien, wo dann auch noch ein Juventud Guerrero mit in den Mix reingeworfen worden ist. Und es war eben spannend, auf wessen Seite steht Rey Mysterio. Ist er bei seinem Kumpel, ist er bei Billy Kidman, die beiden, die schon als Tag-Team so gut zusammen funktioniert haben, oder geht er quasi mit der Vergangenheit, die aber eben nicht ganz so sympathisch ist, aktuell drauf ist, mit Eddie Guerrero natürlich. Juventud ist auf die Seite der LWO gewechselt und hat da eben die entsprechenden Spots bekommen. Und da gab es ja dann zum Beispiel auch einen Triple Threat Match bei World War III damals, wo Rey Mysterio auch Kidman dabei unterstützt hat quasi, dass er dann auch wirklich den Titel sich holt. Und die beiden sind dann auch im späteren Verlauf bei Starrcade aufeinander getroffen. Und das war dann auch noch ein weiteres Triangle-Match, was wir dann da gesehen haben. Also diese Paarung, die haben wir hier immer wieder gesehen. Ich mochte die Geschichte auch. Also mir hat das auch ganz gut gefallen. Vor allem, weil man es so auch geschafft hat, diese Mid- und Undercarder wirklich da alle unter einen Hut zu bekommen und da auch durchaus unterhaltsame Geschichten erzählen konnte. Vor allem mit Eddie und Huvi und Rey und Kidman. Also das hat man ganz gut gemacht. Ja, Shaggy, die alte Vergangenheit eines Rey Mysterio mit einem Conan und auch die Freundschaft, die ließ ihn dann hier trotzdem nicht los, weil das ist ja dann die nächste Geschichte, die dann hier aufkommt. Die beiden sollten eigentlich gemeinsam hier teamen gegen die NWO. Das war so ein bisschen die Transition von der LWO-Storyline rüber zur NWO-Storyline. Da sollte es ein Tag-Team-Match geben, wo sich Conan auf die Seite von Rey gestellt hat, gesagt hat, hey, komm, ich hab hier gegen die großen Männer, gegen Kevin Nash und Scott Hall, ich hab deinen Rücken, ich bin bei dir. Und das war damals Hair versus Mask. Also wenn hier Kevin Nash dann verloren hätte, dann hätte der sich kahl scheren müssen. Aber es kam natürlich anders. Natürlich wurde hier Rey Mysterio hintergangen und musste dann seine Maske abziehen. Wie hast du das damals gesehen?
Ja, ich war da kein großer Fan von. Und wir wissen ja auch alle so im Nachhinein, dass ein Rey Mysterio Junior zu dem Zeitpunkt ja noch auch kein großer Fan von dieser Geschichte war. Im Gegenteil, der hat das wirklich auch gehasst, dass er hier seine Maske hatte abgeben müssen. Das ist natürlich auf den Mist von Eric Bischoff gewachsen. Heißt, sagt man das so? Mist, auf den Mist gewachsen?
Ja, sagt man so.
Ach, cool. Ha, ich hab's richtig gesagt. Und gerade auch Rey, der ja wirklich ja, der hat, den hat das ja sogar so ein bisschen auch verletzt, dass er hier seine Maske hat abgeben müssen. Und es hat ihm, glaube ich, auch, und das können wir ja auch sagen, auch wirklich auch ein bisschen an Ansehen auch bei den Fans gekostet, weil ich glaube, er war die Zeit danach auch noch over, klar, aber er sah auch schon wirklich aus wie ein Kind mit Hörnern dann später. Aber da, zu der Zeit kommen wir ja auch noch. Ist doch so, oder? Also das ist ja nicht falsch, weil er hat ja wirklich dieses Babyface-Gesicht. Und
die Maske hat doch vor allem auch seine Identität als Wrestler ausgemacht.
Eben.
Wenn du die Maske einem mexikanischen Wrestler einfach wegnimmst, ohne dass er da wirklich sein Okay dazu gibt und das einfach jetzt nur macht in diesem Fall, weil er Angst hat, dass er sonst gefeuert wird, das ist eine große Respektlosigkeit im Lucha Libre, kann man, glaube ich, sagen. Und wenn die Persönlichkeit des Wrestlers so drauf aufgebaut ist, dann ist das einfach schon einfach auch aus Booking-Sicht ein Riesenfehler.
Ja, den Fehler hat man ja nicht nur mit Way gemacht, das kann man ja auch nochmal sagen. Ruvi hat ja das gleiche Schicksal ereilt. Aber trotz allem, man hat ihm ja versprochen, dass man ihm auch eine große Story gibt. Das war ja die Geburt auch des Giant Killers, Rey Mysterio. Da sollten ja schon ein paar große Matches, ein paar große Siege auch folgen, aber das war auch mehr ein Strohfeuer. Letzten Endes hat ihm der Verlust der Maske doch mehr geschadet, als es ihm eingebracht hat.
Ja, also vor allem auch, wie gesagt, Standing und auch der Look, der hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und ich weiß, was mich damals auch wirklich geärgert hat, war zum Beispiel auch die Tatsache, wie Kevin Nash auch mit der Maske umgegangen ist, der dann irgendwie die Maske so halb über seinen Kopf gezogen hat und da so Witze mitgemacht hat. Naja, und dann kann man natürlich auch sagen, haha, setz ihm die Maske wieder auf, hoho, guck mal, wie hässlich der ist. Weiß ich nicht. Also da hat sich irgendwie, niemand hat sich da so richtig wohl mitgefühlt. Und es gab halt keinen wirklichen Gewinner. Also man hat natürlich den Plan gehabt, wie du gerade richtig gesagt hast, Shaggy, Rey Mysterio hier als Giant Killer overzubringen. Aber im Endeffekt hat dann doch Kevin Nash hier die ganze Geschichte gewonnen, weil bei Uncensored konnte der dann eben wieder gewinnen. Und zwar durch Eingreifen von Lex Luger, aber am Ende war es dann trotzdem so, dass ja Rey hier eigentlich nichts davon gehabt hat. Also er hat ein paar größere Matches gehabt, er hat ein bisschen größere, ein größeres Standing auch kurzzeitig bekommen, ein bisschen mehr Präsenz, aber er ist halt eigentlich nie über diesen guten Midcard-Spot hinausbekommen und ist nie wirklich zum Main-Eventer geworden, wo das eigentlich versprochen worden ist, wo er gesagt hat, ja, da gehen wir eben hin. Und Shaggy, der nächste Weg ist dann wieder Richtung Cruiserweight Championship. Das war nicht schlimm, aber dafür hätte man nicht demaskieren müssen.
Dafür hätte man nicht demaskieren müssen, das ist vollkommen richtig. Aber Eric Bischoff wollte das so. Und man hat ihm ja jetzt, du hast gesagt, es ging wieder Richtung Cruiserweight-Titel, das stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt hat er ja auch einmal nochmal sich einen Shot verdient oder zumindest bekommen gegen Ric Flair um den World Heavyweight-Titel. Das darfst du auch nicht vergessen, das war ja auch kurz danach.
Ja, also das endete dann in der DQ. Weil Arn Anderson eingegriffen hat und hier für ein DQ gesorgt hat. Und es gab dann auch eine Match-Serie mit den Horsemen, aber dann sind wir wieder im Tag-Team geschehen. Also auch dieses, man hat im Prinzip dieses Title-Match, was er gegen Ric Flair gehabt hat, das hat man eigentlich nur genutzt, damit man ihn dann wieder ins Tag-Team stecken kann. Also sie waren ja auch Tag-Team-Champions, ne? Also das ist ja auch alles gut und schön. Mysterio hat dann diverse Titel getragen, auch das ist gut und schön. Aber so richtig begeisternd war das irgendwie damals auch nicht, weil ich glaube, dass sich viele davon versprochen haben, dass Rey, der damals absolut over gewesen ist, dass man mit dem auch einfach mal einen mutigen anderen Weg geht, aber es ist eben dann doch nur die WCW gewesen. Und da haben dann eben auch gerade die Mid-Kader ja gerade zu der Zeit relativ schnell gemerkt, dass da nach oben nicht wirklich viel Luft ist und dass oben die Plätze sehr hart verteidigt werden und die wenigsten da wirklich Platz machen, um vielleicht neues Talent zu pushen. Und Shaggy, ich hab's aber auch schon gerade gesagt, also wir sind wieder bei den Cruiserweight Championships. Wie gesagt, die beiden haben hier ihre, also Billy Kidman und Rey haben ja Tag Team Gold gewonnen, haben aber dann eben auch noch die Cruiserweight Championship unter sich ausgemacht. So ging es dann eben weiter, haben aber auch jetzt den Titel nicht ewig lang gehalten. Bei Slamboree waren die Tag Team Title dann eben schon wieder weg, muss man sagen.
Nicht wahr? Die waren dann weg, aber eine neue Geschichte sollte folgen, eine neue Gruppierung, eine neue Idee auch von Eric Bischoff, und zwar Master P. Der Rapper sollte ja Teil der WCW werden und hat sich gedacht, der braucht auch eine coole Gruppierung um sich herum, und ein Rey Mysterio passt da ja unglaublich hin. Ein Kidman passt auch sehr, sehr gut hin. Die No Limit Soldiers waren geboren. Und man hat bewiesen, dank der West Texas Rednecks, die ja die nächsten großen Fädengegner werden sollten, dass Web is Crap ist.
Das ist so eine ganz schlimme Zeit gewesen. Das ist auch eine ganz schlimme Zeit. Chris, hast du was davon mitbekommen, bevor du jetzt gar nichts mehr zu sagen hast hier?
Ich habe glücklicherweise überhaupt gar nichts davon mitbekommen. Aber ich weiß, dass es diesen Song Rap is Crap gibt. Ja, das ist so ein Wrestle-Crap-Ding auch einfach, dass man das weiß. Aber ansonsten schätze ich mich wirklich sehr glücklich, dass das vollkommen an mir vorbeigezogen
ist. Ach, eigentlich mochte ich die West Texas Roughnecks tatsächlich. Die fand ich spannend. Gerade in Kurt Hennig natürlich als deren Anführer, Barry Windham, Bobby Duncan Jr. und. War es Kendall Windham? Kendall war es, oder? Kendall Windham. Das waren die West Texas Rednecks, die einfach dieses Country-Gimmick verkörpert haben und ja sogar ein unglaublich witziges Video aufgenommen haben und sogar erfolgreich waren in den Country-Charts, sogar mit dem Song vertreten waren. Also das war schon, der Song war geil, der Song war witzig, aber die Geschichte war natürlich, die war...
Hieß der Song A Candle in the Wind?
Nee, so ist er nicht.
Es wird nicht besser.
danach ging es ja, glaube ich, dann Richtung Filthy Animals, oder?
Ja. Und auch da muss ich mal fragen, Shaggy, war das damals cool? Man ist ja dann auch mit Ray Richtung Heel-Turn gegangen. Also er dann mit Conan, Eddie und Billy Kidman dann als Heel-Team. Hat das für dich funktioniert? Ich weiß, dass ich das damals eigentlich ganz okay fand, aber ich fand es sehr aufgesetzt. Wie hast du es damals gesehen?
Also man hat es ja noch mal probiert, aber so, ich finde, das hat nie wirklich funktioniert. Ray als Heel, der ist einfach kein geborener Heel. Und gerade, klar, ein Conan, der kann das porträtieren, aber ein Ray kann das nicht. Was ich aber ganz interessant fand, war auch die Zeit, es gab ja dann Deadpool, falls du dich an Deadpool erinnerst. Oder
ich kann mich an Deadpool erinnern.
Das ist natürlich nicht der großartige Film, den wir ansprechen, sondern eine Gruppierung um Vampiro, um aber auch hier die in den Clown-Posse, dann noch so Leute, die später involviert waren, wie Quaid Mooda und Demon und der unglaubliche Superkiss-Demon. Also die Gruppierung war auch kürzer und die Geschichte war auch tatsächlich nicht so spannend. Aber man hat das einfach aus dem Boden gestammt und dann hat man sich gedacht, okay, No Limit Soldiers, wir gehen nochmal in eine andere Richtung und lassen aber nochmal hier, es gab ja immer noch die Cruiserweight-Titel, den hat er ja mittlerweile dann auch mal nochmal verloren, gegen niemand geringer als den großartigen Lenny Lane, den ich übrigens damals auch gefeiert habe an der Seite von Lodi, falls du dich an die Gruppierung noch erinnerst, lieber Olaf.
Ja.
Aber dann ging es dann wieder Richtung Tag-Team-Titel und aus den No Limit Soldiers wurden ja so langsam die Filthy Animals.
Genau, nee, da waren es ja schon die Filthy Animals, muss man sagen. Also zu der Zeit, diese No Limit Soldiers-Geschichte war ja relativ schnell vorbei, zum Glück, weil die einfach ultra peinlich gewesen ist. Aber das war ja damals auch die Zeit, wo sehr viele andere Fraktionen oder kleinere Fraktionen gerade für die Mid-Kader aufgemacht worden sind. Nicht nur die No Limit Soldiers und die Filthy Animals. Wir hatten ja damals auch die Misfits in Action zum Beispiel. Wir hatten die First Family, also wo man einfach alles reingeschmissen hat. Natürlich dann im späteren Verlauf auch die Natural Born Thrillers. Und da war zumindest Bewegung drin. Ach, aber Shaggy, so richtig toll war das alles nicht. Das ist auch wirklich die schlimmste Phase der WCW, wo wir jetzt gerade drin hängen, oder?
Ja, aber was hast du denn gegen die First Family? Das waren immerhin hier Leute wie Jerry Flynn, der Barbarian, Brian Knobs, Hugh Morris. Was für eine Gruppierung. Gut, Hugh Morris ist dann Misfits in Action. Aber ja, das war
Hugh schon. Hugh G-Rection hieß der damals, bitteschön.
Ganz genau. Weißt du noch, wie Booker T hieß? Wie hieß Booker T?
G.I. Bro?
G.I. Bro, ganz genau. Das war eine coole Zeit.
Gab es eigentlich jemals das Match Conan gegen den Barbarian?
Mit Sicherheit gab es dieses Match. Hundertprozentig. Und mit Sicherheit mehrmals.
Ja. Suchst du neues Futter für On a Pole oder was?
Nein, hallo. Conan Barbarian, Alter.
Ach so. Oh.
Das, ja.
Okay, es hat gebraucht. Okay.
Ach, Olfi.
So richtig witzig war es tatsächlich auch nicht. Aber du hast es gesagt, die Tag-Team-Division war ja auch, da gab es ja einige Tag-Teams, Natural Born Thrillers kamen, aber auch die Boogie Knights, die ja auch zeitweise auch eine kleine Fehde hatten, hier mit Tway unter anderem. Und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, an das Team Canada, die ja dann auch kamen. Und dann auch in der Schlussphase wurde dann ja sogar noch in der Schlussphase der WCW, auch in der Schlussphase von Way bei der WCW, wurden dann ja noch die Cruiserweight Tag Team Gürtel erschaffen und die hatten ja auch eine sehr kurze Regentschaft, aber endeten natürlich mit dem Sieg von Way und Kidman.
Du hast gerade die Boogie Knights noch eingeschmissen hier. Disco Inferno, auch damals Teil der Filthy Animals, aber damals in Anlehnung an Cisco hieß er Disco mit einem Q dazwischen.
Ja, cool, oder?
Geht so. Geht so. Ich sag mal, das war, da muss man dabei gewesen sein, glaube ich. Ja, aber Ray und Kidman können sich dann zumindest auf die Fahne schreiben, dass sie ja beim letzten Nitro, was Shaggy und ich und der liebe Markus Holzer ja auch in Head-to-Head besprochen haben, dass die immerhin hier die letzten WCW Cruiserweight Tag Team Champions gewesen sind und das dann eben bei der finalen Episode von WCW Nitro, nämlich dann auch als die WCW an die WWF verkauft worden ist. So, und damit ist erstmal das Kapitel WCW beendet. Das ist nach den letzten Jahren auch vielleicht ganz gut gewesen, muss man sagen. Rey Mysterio hatte damals noch einen Vertrag bei Time Warner und deswegen konnte man ihn nicht sofort bei der WWF unter Vertrag nehmen, quasi für die Invasion Angle oder auch für darüber hinaus. Aber ihm war es möglich, dass er noch bei CMLL antrat. Das hat er dann auch gemacht und hat da ein paar Matches gehabt. In dieser Zeit ist übrigens auch seine Tochter Aaliyah, auch die kennen wir ja so ein bisschen aus dem WWE Hauptprogramm vor einiger Zeit.
Total vergessen. Ja? Der hatte die Buddy Murphy Geschichte.
Genau. Mensch, guck mal, Buddy weg.
Oh Gott, ja.
Ganz vergessen. Aber trotzdem spannend zu erwähnen.
Gott, ja, ich habe es auch verdrängt.
Hier war es tatsächlich seine ersten Auftritte bei CML. Er hatte früher in der Zeit tatsächlich nur AAA oder auch so ein paar andere oder bei War Auftritte, aber CML war er meines Wissens vorher noch nicht. Ich glaube, dass er hier tatsächlich seine ersten Matches bei CML hatte. Auch nur eine Handvoll. Aber trotz allem war das schon auch für CML dann eine große Zeit, dass man den großen ja, Lucha-Star aus Amerika jetzt quasi auch hier in den eigenen Reihen präsentieren durfte. Das hat man damals auch groß aufgezogen, aber nach einer Handvoll Matches war auch da schon wieder vorbei, denn Ray ging zurück nach, ja, auch mehr Independent, so ein bisschen parallel, aber für ihn ging es dann tatsächlich zurück nach Amerika zur WWE.
Genau das. Er war noch in Puerto Rico zwischendurch, weil er da einfach Bock drauf hatte, hat er dann gesagt, weil er da gern mal wrestlen wollte und auch viele quasi die WWC, World Wrestling Council, quasi dazu benutzt haben, um wieder so ein bisschen In-Ring-Praxis zu bekommen, um da auch wieder in Form zu kommen und wieder ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen. Ja, und dann im Jahr 2002, im Sommer 2002, liefen dann die ersten Vignetten auch im WWE-TV, dass Rey Mysterio hier auftauchen würde. Und Shaggy, das Junior war weg.
Ja, das Junior war weg. Nicht nur das, aber dafür hat man ja etwas gestrichen, aber etwas wieder hinzugefügt, um den alten Rey Mysterio wieder zu altem Glanz zu verhelfen, nämlich die Maske.
Genau das. Rey Mysterio wieder unter der Maske hier zugegen und hat dann auch sein erstes Match gegen einen alten Bekannten bestritten, nämlich gegen Chavo Guerrero. Und für viele fast noch erinnerungswürdiger als das Debütmatch gegen Chavo Guerrero war das, was dann später in dieser SmackDown-Episode vom 25. Juli 2002 passieren sollte. Da trafen nämlich Chris Jericho und Edge in einem Cage-Match aufeinander. Es sollte dann im Nachgang ein Beatdown der Un-Americans geben. Die haben dann den Edge vermobbt. John Cena hat versucht, den safe zu machen. Damals noch ein sehr junger Mann mit Badebutze. Und die Bösen haben hier die Oberhand behalten und dann kam Rey Mysterio raus, kletterte den Käfig hoch und sprang dann auf die Un-Americans und auf Chris Jericho herunter mit einem Crossbody. Absolut ikonisches Bild, was ihr garantiert schon mal in SmackDown-Trailern oder Highlight-Reels oder was auch immer gesehen habt. Also das ist ganz bekannt. Und die ganze Geschichte gibt natürlich dann auch hier schon Aufgalopp für das, was dann kommen sollte, weil da steht ja dann auch schon ein Gegner namens Kurt Angle bereit, lieber Chris.
Das Match gegen Kurt Angle dann beim SummerSlam, das kenne ich natürlich, weil es auch fantastisch ist. Und ich weiß nicht, wie es euch damals ging. Ich war da noch so ein bisschen markig unterwegs. Ihr wart wahrscheinlich schon viel zu alt dafür und wart die Coolen und habt über einen Tape Trader Ring of Honor DVDs gesammelt oder so. Aber ich habe mich da extrem drauf gefreut, weil eben ich auch nicht so viel aus der WCW mitbekommen hatte von dem. Und ich war so gespannt darauf, wie diese beiden Stile zusammengehen. Also ja, der rumspringende Ray mit seinen Flips und dann Kurt Angle als der Wrestler, da hatte ich richtig Bock drauf. Also das war irgendwas, das hatte mich total gepackt damals, obwohl ich eben ja mich noch viel von der Show hab blenden lassen und noch nicht so versessen auf reine Matchqualität war.
Nein, das war auch ein fantastisches Match der beiden beim SummerSlam. Also Ray sagt ja selber, dass er unschlüssig oder unsicher gewesen ist, ob ihre Stile funktionieren würden, weil Ray nun mal nicht der Grappler ist, sondern Ray ist eben ein Highflyer, Kurt Angle ist eben ein Grappler am Boden und Techniker. Und er war selbst erstaunt, wie toll die beiden hier funktioniert hatten und wie auch Kurt Angle mit seinem Stil umgegangen ist. Also die beiden haben sich ja perfekt ergänzt und das hat man dann ja auch gemerkt. Und Chris, da sind wir dann in der Zeit, wo dann auch im weiteren Verlauf Rey Mysterio ein Tag-Team mit Edge gebildet hat und dann eben gerade im Zeichen des ersten Brand-Split damals wirklich auch SmackDown hier mitgetragen hat und mitgeprägt hat mit Leuten wie eben den Guerreros, wie Kurt Angle und Benoit. Dieses SmackDown 6 damals, da war Rey Mysterio maßgeblich für beteiligt, dass da die Matchqualität doch entsprechend hoch gewesen ist.
Absolut. Das hat auch alles so gut gepasst, weil es ein bisschen Geschichte hatte. Also Rey und Angle hatten dann diese Geschichte vom SummerSlam eben und Edge und Angle ja sowieso. Wir erinnern uns an diese tolle Fehde mit You Suck und mit dem Toupet nach dem Haarverlust von Angle und allem. Und dazu dann Benoit da drin, der auch so ein bisschen Geschichte mit Angle eben hatte. Und es hat alles geklickt, die Stile, das hat super gepasst. Und es kam dann bei No Mercy eben zu diesem Tag-Team-Match um die neuen SmackDown-Tag-Team-Titel. Oh Gott, das geht fast 30 Minuten, glaube ich, das Match. Mit Entrances. Und es ist keine Sekunde langweilig. Wie die miteinander harmonieren, wie schnell dieses Match ist, was für verschiedene Phasen drin sind, was für intelligente Double Moves und für Konter da drin sind, das ist auch jetzt noch, 20 Jahre nachdem dieses Match stattgefunden hat, ein unfassbar starkes Teil. Das muss jeder Wrestling-Fan gesehen haben. Das ist in auf jeden Fall in meinen Top 5 der besten Tag-Team-Matches aller Zeiten.
Das ist ein richtig geiles Ding. Also das funktioniert super und das ist einfach ein bärenstarkes Match, was wir hier haben. Ne? Und diese Fehde dieser drei Teams, die wird ja über längere Zeit dann gezogen. Also da gibt's dann Number One Contender-Matches zwischen Mysterio und Edge gegen die Guerreros. Da geht's dann eben darum, wer als nächstes gegen die trifft. Dann gibt's Mysterio und Edge gegen Angle und Benoit in einem 2-out-of-3-Falls-Match um die Tag-Team-Championships, wo dann auch Edge und Mysterio die Title gewinnen. Dann verlieren sie die wieder bei der Survivor Series in einem Triple-Threat-Match gegen die Guerreros und gegen Angle und Benoit. Und diese ganze Zeit, das ist so fantastisch, weil die Matchpaarungen waren ja frisch, die hatten man vorher noch nicht so übergehabt, auch wenn da die Geschichten da gewesen sind, aber gerade auch durch den Zunahme von Rey Mysterio, der einfach eine komplett neue Komponente hier gewesen ist, wirkte das alles frisch und anders. Und also ich habe das auch geliebt damals, muss ich sagen. Und das war eine relativ kurze Zeit eigentlich, das ist vielleicht ein halbes Jahr oder so um den Dreh und dann hat sich auch das Team Mysterio und Edge einfach aufgelöst, also gab es keinen Split oder Ärger oder eine Fehde dann im Anschluss, sondern die haben gesagt, gut, ich mach dies, du machst das und dann war das hier gelaufen und ja, dann Rey Mysterio hat sich dann erstmal hier auch wieder in Richtung Solo-Pfade begeben und Shaggy Duggies dann erstmal in Richtung Cruiserweight Championship, den er sich dann genau, er konnte sich den Title Shot bei SmackDown holen im Triple Threat Match gegen Tajiri und Jamie Noble und das war damals die Zeit, wo der Cruiserweight Title von Matt Hardy gehalten worden ist. Version 1 natürlich.
Version 1, das wollte ich gerade sagen, nicht der Matt Hardy neun, der, sondern Matt Hardy Version 1, der damals auch noch sein ja Protégé Shannon Moore dabei hatte und es sollte ja zum großen Match zum großen WrestleMania Match kommen von Rey Mysterio gegen Matt Hardy. Und hier habe ich damals auch, ich weiß noch ganz genau, eigentlich einen Titelwechsel erwartet, obwohl ich Matt Hardy vielleicht in seiner besten Version damals gesehen habe und auch sehr gefeiert habe. Aber hier sorgte Shannon Moore ja für die Entscheidung und hat eingegriffen. Und so hat es tatsächlich Rey Mysterio nicht geschafft, sich hier den Gürtel zu holen. Aber er sollte ja noch weiter um den Gürtel fäden letzten Endes. Aber das Match der beiden mit Hardy und Rey Mysterio, das ist tatsächlich auch ein gutes Match, was man irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Aber das kann man sich auch heute noch anschauen, finde ich.
Auf jeden Fall. WrestleMania 19 ohnehin eine richtig, richtig gute WrestleMania. Also da ist einiges Tolles dabei, außer vielleicht Undertaker gegen Big Show und A-Train. Aber so insgesamt.
Hallo.
Was denn?
Match of the Night.
Nathan Jones, hallo.
Ja.
Ja. Oh boy, oh boy. Genau, aber er hat sich dann im Nachgang noch den Contender-Spot hier sichern können. Auch das in einem, das war damals im Handicap-Match gegen Shannon Moore und Crash Holly und hat dann sein Match gegen Matt Hardy doch noch bekommen, konnte sich dann auch hier die Cruiserweight Championship holen, hat die dann aber kurze Zeit später auch wieder gegen Tajiri verloren, dann wieder gewonnen, kurze Zeit später. Also es wurde so ein bisschen, ging so ein bisschen hin und her. Shaggy, wie würdest du damals eigentlich das, die Wertigkeit vom Cruiserweight Championship bei der WWF so einsortieren? Weil wir sprechen jetzt über Leute wie, wie gesagt, Tajiri, Jamie Noble, Shannon Moore und noch einige andere. Chavo Guerrero natürlich auch, ja. Der war da auch noch mit dabei.
Also ist normalerweise eine sehr schwierige Frage in Bezug auf die WWE tatsächlich, aber wahrscheinlich war das mit auch die interessanteste und vielleicht auch mit die beste Zeit des Cruiserweight-Titels, zumindest seit langer, 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 langer Zeit, wahrscheinlich überhaupt seit jeher und vielleicht auch für lange Zeit danach. Da hatte der Titel tatsächlich eine kleine Bedeutung und man hatte auch wirklich gute Wrestler, die man hier um den Gürtel angesetzt hat. Hier gab es keine Hornswoggles, die eingegriffen haben oder gewrestelt haben und den Gürtel. Nein, hier gab es tatsächlich legitime Cruiserweight-Titelträger oder auch Wrestler. Das war schon eine Zeit, die, wenn man in die Zeit der Cruiserweight-Titel bei der WWE schaut, mit die interessanteste war, muss man ganz ehrlich sagen.
Und das trotz Chavo Classic, Shaggy? Weißt du noch Chavo Classic, der sich dann auch den Titel geholt hat?
Der hatte sich den Titel geholt, aber der durfte den Titel ja dann auch wieder verlieren. Das war einfach mal so eine Attraction. Klar, es gab solche Sachen, später dann immer wieder bei der WWE um den Cruiserweight-Gürtel, aber auch bei der WCW natürlich, darf man dann auch nicht vergessen, aber dann später. Aber hier war das mal eine Ausnahme und die Geschichte hat auch irgendwie gepasst. Ich mochte Chavo Classic als Charakter tatsächlich auch sehr. Der hatte mich damals überzeugt. Das war so ein echten fieser alter Kerl. Hat Spaß gemacht schon. Also ich konnte mit der Geschichte leben, aber ansonsten ist die Cruiserweight-Historie der WWE keine glorreiche. Die Zeit hier war
ja, draußen. Sind wir mal ehrlich hier, lieber Chavo Classic als Cruiserweight Champion als Hornswoggle oder Enzo.
Das ist auch vollkommen richtig. Wir hatten auch dazwischen noch Spike Dudley als Champion übrigens. Den vergisst man auch immer so ein bisschen.
Ja, als Heel. Das war eine coole Heel-Zeit. Also, das hat funktioniert, fand ich auch.
Ich mochte Spike eh immer. Ich fand ihn in der ECW auch klasse. Vor allem, wenn er sich von Mike Awesome einfach mal 20 Minuten hat verprügeln lassen.
Aber man hat gemerkt, dass Ray hier zu der Zeit, der war dann eher so eine Attraktion und der hat auch seine Reaktion gezogen, aber er war nicht wirklich im Spotlight, sondern das war eben dann so ein Mid-Card, Mid-Undercard-Act. Und so ging es ja eigentlich auch weiter, nachdem man dann eben aus dem Cruiserweight-Title-Geschehen raus war, hat er sich ja dann mit Rob Van Dam zusammengetan und da gab es ja auch diese Fehde gegen Kenzo Suzuki und René Dupree. Damals auch keine gute Zeit bei SmackDown, wenn man ehrlich ist. Also nicht gerade die geilste Fehde, auch wenn sie sich die Titel geholt haben damals. Nicht so toll. Und haben den Titel wieder an die Bashams verloren. Dann hat sich Rob Van Dam verletzt.
Auch ein legendäres Tag-Team.
Ich fand die Bashams so lange witzig, als Shaniqua noch dabei ist. Wisst ihr das noch?
Ja, da hatte das aber auch eher so diesen SM-Stil, diesen SM-Look.
Also, ja, natürlich.
Ja, da hat das, das war okay, aber so richtig. Also ich würde jetzt nicht die Bashams als wirklich fantastisches, tolles Tag-Team bezeichnen. Die Zeit beim Kabinett.
Kabinett.
An JBLs Seite, das war auch noch mal in Ordnung. Aber ansonsten,
JBL, so,
ich weiß auch nicht.
Le JBL.
Oh, le JBL. Merde.
Wunderschön.
Auf die Schwächeren hauen könnt ihr gut. Gell? So. Bloß weil ihr immer in der Schule jahrzehntelang gebullied wurdet, müsst ihr euch jetzt rächen an den coolen Jungs. Aber ist okay.
Ja.
Aber kommen wir zu, wo wir bei coolen Jungs sind. Lass uns doch den Namen Eddie Guerrero jetzt nochmal erwähnen.
Genau, also die Geschichte der beiden, die geht natürlich auch jetzt hier noch weiter. Die beiden bilden noch mal ein Tag-Team, ne, weil Rob Van Dam ist raus, da kommt Eddie Guerrero einfach hier rein und holen sich dann auch die Tag-Team-Titles von den Bashams. Und das ist dann auch schon der erste Aufgalopp hier der beiden. Man hat die beiden als Teampartner, die zusammen super gut funktionieren. Aber man überlegt sich dann, was machen wir Richtung WrestleMania 21 und dann lässt man halt einfach diese Tag-Team-Champions hier gegeneinander antreten. Und Chris, wir haben schon gesagt, also auch das ein sehr, sehr starkes Match und die Personalie Ray und Eddie, die werden uns nicht loslassen.
Nee, ich glaube, dieser Opener bei WrestleMania 21 Würde es nicht Brett gegen Owen geben, wäre es wahrscheinlich der beste Opener der WrestleMania-Geschichte.
Ja. Unterschreibe ich so. Das wäre auch immer meine mein Einwand, wenn man sagt, das ist das beste Match als Opening-Match von WrestleMania. Aber das ist eben genau das Problem. Dieses Brett gegen Owen steht da über allem. Und das, obwohl ja Ray damals Probleme mit seiner Maske gehabt hat. Er hat ja sonst immer diesen Clip unter dem Hals. Und der ist da anscheinend aufgegangen oder kaputt gegangen. Und wenn man sich das Match genau anschaut, da ist Ray die ganze Zeit am Rumfummeln, dass er das irgendwie die Maske hält. Und das ist so eine kleine, nette Anekdote, die er eben auch in diesem Interview erklärt hat. Ja, Rey Mysterio konnte dieses Match auf jeden Fall gewinnen. Und wir gehen weiter Richtung ECW One Night Stand damals. Und Chris, dieses Match gegen Psicosis, auch das ist natürlich eine alte Fehde, aber dann eben auf einer WWE-Bühne, auf einer WWE-ECW-Bühne. Auch das war damals was Besonderes.
Ja, absolut. Wenn man sich die eigentlich beide One Night Stands anguckt, auch 2006, das war ja die Zeit, wo er World Heavyweight Champion war, hatte er die Titelverteidigung gegen Sabu. Das Match war nicht ganz so gut. Aber gegen Psicosis, das war halt noch mal so Hütte abreißen. Und die alte ECW-Crowd da in dem Ballroom, die phänomenal, wirklich. Sollte man sich auch angeguckt haben. Das ist nichts, was die Karriere von Rey Mysterio jetzt sonderlich gut darstellt, glaube ich, dieses Match oder was so ein absoluter Höhepunkt ist. Sollte man aber gesehen haben, einfach weil es richtig geil ist.
Ja, das macht einfach Spaß. Aber das war ja auch eher so eine Special Attraction, die man hier für die ECW-Crowd gemacht hat. Im Main-Programm, da war natürlich die Geschichte zwischen Ray und Eddie hier vorherrschend. Und dieses Match bei WrestleMania 21 hat man hier sozusagen als Aufgalopp genommen. Also dieser Wettstreit der beiden Freunde, der ist dann darauf ausgeartet quasi, dass Eddie gegen Ray geturnt ist. Und ja, Chris, also daraus resultiert dann ja auch eine Fehde, die persönlicher nie hätte werden können, um ehrlich zu sein, oder?
Ja, wir nähern uns dem Olli Geissen-Programm hier. Ja. also man muss dazu sagen, Eddie fand das nicht so toll, dass er verloren hatte bei WrestleMania. Da hat es ein bisschen gekriselt. Irgendwann hat er Ray stehen lassen in einem Tag Team Match gegen M&M. Hinterher dann in einem Disqualification Match gegen Chavo, was Ray hatte, hat dann Eddie gegen Ray eingegriffen und hat ihn in die Treppe geschleudert. Ja, und dann ging so langsam die Fehde los mit, ja, who's your puppy, ne? Es ging um das Sorgerecht von Rey Mysterios Sohn Dominik, wo dann Eddie Guerrero auf einmal meinte, er könne die Vaterschaft beanspruchen. Und das ist doch eine Geschichte eigentlich für Meister Shaggy. True Crime Podcast Shaggy erzählt uns jetzt, was da so Kriminelles im Guerrero und Mysterio Clan vor sich.
Ich muss euch was anderes Lustiges leider erzählen. Und zwar gab es ja natürlich das sagenwurmende Ladder Match beim SummerSlam, wo es natürlich Sorgerecht von Dominik Mysterio ging. Ich habe tatsächlich das so verdrängt gehabt, dass ich irgendwann mal felsenfest davon überzeugt war und das einem Kollegen erklärt habe. Sogar, der hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe felsenfest behauptet, Dominik hätte über dem Ring gehangen. Und den hätte man ich war wirklich überzeugt davon. Und ich hatte es total verdrängt, dass es halt wirklich nur die Papiere waren. Aber ich da war eine Zeit wirklich gedacht, Dominik hängt über dem Ring und der ihn abhängt, der darf ihn behalten. So hatte ich das in Erinnerung. Zum Glück.
Oh Mann.
Ich hätte es nicht schlimmer gemacht, oder?
Nee, es war ja auch komplett absurd. Eddie hat Mysterio unter Druck gesetzt. Er sollte ihm gehorchen, sonst würde er ein Geheimnis ausplaudern ein sehr persönliches Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Und ja, Eddie war natürlich so gemein und hat es dann ausgeplaudert. Und das Geheimnis war, dass Dominik Mysterio eigentlich der Sohn von Eddie ist, weil Ray angeblich keine eigene Familie gründen konnte. Und Eddie hat dann, ja, Dominik, also sein Sohn, sein Baby, dann bei den Mysterios gelassen, damit die ein Kind haben. Und ja, das hat sich dann ein wenig hochgeschaukelt und es ging dann schlussendlich um das Sorgerecht, wer Dominik Mysterio bekommen sollte, mit Jugendamt und was nicht allem. Und ach, es war super. Es war einfach super.
Ja, wenn dann nicht eine traurige andere Sache danach passiert wäre, hätte man das bestimmt
noch anders erinnert. Warte mal, ganz kurz, bevor wir jetzt hier dahin kommen. Ich würde da ganz gerne mal über das Match reden, weil das Match war ja auch entsprechend. Wir haben hier einen Dominik, jetzt heute kennen wir ihn ja als großgewachsenen jungen Mann. Damals war der junge Herr gerade mal 8 Jahre alt. Und der war ja hier auch wirklich in das Match involviert, sollte dann später dann ja auch in den Ring hineinkommen und als Eddie Guerrero sich hier die Papiere holt, an der Leiter rütteln und war dann wirklich da mittendrin. Und er hat wohl auch erzählt, dass, also hat er in Interviews immer wieder erzählt, dass damals auch die Lehrer und teilweise auch Schulkameraden da ganz merkwürdig drauf reagiert haben. Also da haben viele auch gar nicht verstanden, dass das eine Geschichte ist. Und die haben sich Sorgen um den kleinen Dominik gemacht, ne? Und was geschieht mit dem? Was ist denn jetzt mit seinen Eltern? Ist das wahr? Ist das echt? Oder ist das falsch? Also, ich glaube auch, dass das für so ein kleines Kind gar nicht so einfach ist, so eine Rolle da zu spielen. Insofern, schon eine gewagte Geschichte gewesen. Ich weiß auch nicht, ob man dann unbedingt Bock hat, Wrestler zu werden, wenn du schon in so einer Geschichte involviert gewesen bist. Und ich glaube, es gibt sogar eine Actionfigur von dem kleinen Dominik. Also von dem Leitermatch Dominik quasi, damit der auch als Actionfigur an der kleinen Leiter rütteln kann.
Damit man ihn an der Hallendecke anbringen kann.
Genau.
Wenn der Leiter baumelt.
Schenken wir Shaggy dem Mace, dann kann der das machen. Kann das nachstellen. Naja, also, aber da auf dem Wege war es dann eben so, dass Rey Mysterio konnte hier das Ding gewinnen, die Familie war vereint, paar fiese Bumps waren dabei, ich weiß noch, so ein Backdrop von Rey gegen Eddie auf so eine aufgestellte Leiter, von der Leiter runter und dann ist dieses ganze Konstrukt in sich zusammengebrochen und Rey hat sich ganz fies das Knie verdreht dabei, also richtig eklig. Die Fehde sollte eigentlich auch noch weitergehen. Es gab einen Match zwischen Eddie und Rey Mysterio im Steel Cage und dann wurde ja diese Geschichte zu einem ja sehr traurigen Ende ja zwangsweise geführt, Shaggy, weil da kommt dann auch der Tod von Eddie Guerrero dazwischen.
Ganz genau, das ist ja das, was ich eben schon angesprochen hatte. Das endete dann auch sehr tragisch und gerade ein Way, der ja wirklich einer der engsten Freunde war, den hat das damals so auch so unglaublich mitgenommen, diese Zeit und am Ende hat ihm dann nochmal Positives gebracht, wenn man so will, weil er quasi in das Vermächtnis von Eddie getreten ist, aber trotz allem war das sicherlich eine extrem harte Zeit. Sein langjähriger Begleiter und einer seiner engsten Freunde verstirbt auf so tragische Art und Weise und so überraschend, das hat uns alle ja damals aus den Schuhen gekippt.
Das ist eine der tragischsten Geschichten überhaupt, dass Eddie Guerrero hier zu so einem frühen Zeitpunkt seines Lebens einfach aus dem Leben gerissen wird und ja, für uns als Fans war es damals schon bedrückend und traurig, aber wie das für jemanden wie Rey Mysterio, der so eine enge Bindung zu Eddie Guerrero gehabt hat, gewesen sein muss, das will ich mir gar nicht vorstellen. Der hat ja da auch diverse Reden im Ring gehalten, in Interviews gehalten, also das hat ihn schon extrem mitgenommen und hat dann ja auch Matches in Gedenken an Eddie Guerrero bestritten.
War das nicht sogar noch am gleichen Tag, die Tributshow dann? Es war doch ein Taping dann.
Genau,
von SmackDown und Raw. Wo Rey Mysterio erst eine sehr, sehr emotionale Rede gehalten hat. Und später gab es dann ja sogar noch das Match Rey Mysterio gegen Shawn Michaels. Das habe ich mir heute tatsächlich noch angeguckt. Und also erstmal muss man sagen, Respekt an beide. Die haben ein großartiges Weekly-Match da rausgehauen, dass die überhaupt ja die Fähigkeit dazu besessen haben, dieses Match da rauszuhauen, wo sie auch so überrascht waren von dem Tod von Eddie Guerrero und sie das so mitgenommen hat. Und danach, da brechen bei Rey Mysterio halt echt alle Dämme. Also der ist komplett durch, das sieht man auch. Und das ist heftig anzuschauen, dann gerade hinterher, wo er Shawn Michaels umarmt und hemmungslos anfängt zu heulen. Also, das hat mich auch heute noch mal sehr, sehr mitgenommen, als ich das geschaut habe.
Ja, nicht gerade die schönste Zeit auf jeden Fall, sowohl als Performer als auch als Wrestler. Ja, und infolgedessen hing Rey Mysterio natürlich auch ein bisschen in der Luft. Er war dann Teil des Teams SmackDown bei der Survivor Series an der Seite von Randy Orton, Bobby Lashley, Batista und JBL, trafen auf Team Raw, was damals aus Shawn Michaels, Kane, Big Show, Kalito und Chris Masters bestand. Ray eliminierte damals The Big Show und daraus spann man dann sogleich eine Fehde David gegen Goliath, dann für das darauffolgende SmackDown Special. Und das endete dann im No Contest, dieses Match zwischen Big Show und Rey Mysterio, weil Kane noch eingegriffen hat. Wir haben dann die beiden Riesen gegen den kleinen Luchador. Ray musste entsprechend einstecken, hat sich dann aber auch einen ja, tatkräftigen Unterstützer hier reingeholt, lieber Shaggy. Und das war
Batista, natürlich. Die ja auch übrigens privat auch schon zu dem Zeitpunkt sehr enge Freunde waren. Und gerade ein Batista hat auch ja des Öfteren ja in höchsten Tönen von einem Way ja geschwärmt einfach, dass er ihn Backstage auch wirklich immer zuvorkommend empfangen hatte, damals auch eine Zeit, und Way jemand war, auf den sich Batista auch immer wirklich verlassen konnte. Und die beiden privat auch noch immer, nachdem auch jetzt ein Batista ja auch ein großer, ja, oder zumindest ein großer Hollywood-Star geworden ist, auch immer noch enge Freunde.
Genau, also beschreiben es so ein bisschen wie so, ja, so ein brüderliches Verhältnis, sagt Rey Mysterio da immer. Also gerade auch, dass Batista sehr viel von Rey lernen konnte, von der Erfahrung, die Rey schon hier im Wrestling-Business gehabt hat. Und ja, die beiden mögen sich halt einfach. Also das hat damals dann super gut funktioniert und deswegen hat man die auch hier in ein Team zusammengesteckt. Und die sollten bei Armageddon auf Kane und Big Show treffen. Auf dem Weg dahin haben die beiden noch sich von M&M damals die SmackDown Tag Team Championship holen können, also die WWE Tag Team Championships holen können. Und das war dann so die erste Widmung in Richtung Eddie Guerrero. Und das hat man damals dann schon sehr groß aufgegriffen. Und wir hatten dann quasi ein Champions vs. Champions Match, weil auf der einen Seite hatten wir die Raw Champions mit Big Show und Kane. Wir hatten die SmackDown Champions mit Mysterio und Batista. Batista noch als der große Heavyweight Championship mit dabei, Champion mit dabei. Also schon eine ganz große Nummer. Aber am Ende waren es dann doch die beiden üblen Gesellen hier, Kane und Big Show, die das Match für sich entscheiden konnten per Chokeslam von Kane an Rey Mysterio. Und dann im Nachgang gab es dann eine Rematch-Klausel, die hier eingeläutet worden ist, nämlich von M&M, sodass die sich nämlich von Batista und Mysterio auch noch die Tag-Team-Championship wiederholen könnten. Der Woche darauf gab es das, glaube ich, sehr bekannte Cage-Match dieser beiden Teams, Mysterio und Batista gegen M&M. Aber auch das haben sie verloren, weil da Mark Henry eingegriffen hat. Und da gab es ja dann auch die Fehde späteren Verlauf zwischen Batista und Mark Henry. Und hier wurde diese Storyline.
Aber erstmal nicht so recht gestartet ist, denn da hat sich Batista verletzt.
Stimmt, du hast recht.
Bei diesem ja. Cage-Match.
Batista ist genau. Batista ist dann ausgefallen tatsächlich. Die Fete sollte starten, aber Batista verletzte sich schwerer, sodass es länger ausgefallen ist. Und danach gab es noch diese Battle Royale um den ja vakanten Heavyweight-Title. Und hier war es dann aber auch Way, der eigentlich für seinen Freund antreten sollte, aber am Ende dann auch von dem ja nächsten großen Fehdengegner, Mark Henry, also von Batistas Fehdengegner oder geplanten Fehdengegner, eliminiert
genau,
wurde.
Genau, so war das. Und für Ray ging es ja dann weiter Richtung Royal Rumble Match und Royal Rumble natürlich auch. Und Chris, das ist da glaube ich auch eine der großen Geschichten in der Karriere von Rey Mysterio.
Absolut, und sie hat halt leider so einen bitteren Beigeschmack. Der Tod von Eddie Guerrero steht über allem. Und dass das in dieser Geschichte aufgenommen wurde, ist klar. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wie das dann verkauft wurde beim Rumble-Match, dass quasi Eddie Ray ein Streich spielt, dass er die Nummer 2 zieht fürs Rumble-Match und sowas. Und dann hinterher, was da kam mit Randy Orton von wegen Eddie ist nicht im Himmel, er ist in der Hölle und sowas. Das war teilweise schon arg geschmacklos. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein Riesenmoment in der Karriere von Rey Mysterio. Nummer 2 im Royal Rumble Match 2006, Nummer 1 Triple H. Und Rey hat über 62 Minuten ausgehalten und zu diesem Zeitpunkt dann auch einen neuen Rekord gesetzt und hat als letztes Randy Orton eben eliminiert. Und war damit halt angesehen als ja Number One Contender für die World Heavyweight Championship bei WrestleMania 22. Allerdings kamen dann eben diese Mind Games von Orton, der wollte unbedingt ein Match um diese Number One Contenderschaft haben und hat dann Ray unter Druck gesetzt, eben mit diesem Eddie ist in der Hölle und was nicht alles. Furchtbar. Das, ja, sorry, das ist wirklich schlimm. Das finde ich auch immer noch ganz eklig, wenn ich mir das angucke. Leider. Weil Ray war es halt zu wünschen einfach, dass er so einen großen Spot mal bekommt auch. Auf jeden Fall führte das zu einem Match bei No Way Out. Orton gegen Rey Mysterio. Ray hat das verloren. Und Orton war deshalb dann eben der Number One Contender für WrestleMania 22. Allerdings kam dann der beste General Manager aller Zeiten, bekannt für sehr viele Tag-Team-Matches und One-on-Ones gegen den Undertaker, Teddy Long, und sagte, nee, Freunde, mag ich nicht. Mysterio ist auch ein Matchplayer. Und so kam es dann zu dem Triple Threat bei WrestleMania 22.
Genau, so war das. Und das konnte dann ja Ray schlussendlich für sich gewinnen. Also Shaggy, Chris war jetzt ein bisschen kritisch hier mit der Fehde. Wie hast du die Fehde gesehen und dann auch hier eben den Abschluss der Geschichte, dass Ray sich dann eben hier den Titel von Kurt Angle sichern kann?
Ja, ich habe es auch ein bisschen kritisch gesehen, weil einige der Aussagen, glaube ich, auch ein bisschen over the top waren. Aber ich glaube, in Eddie hätte das wahrscheinlich auch gut geheißen, so wie man ihn auch kennt. Und man hat es ja auch genutzt, um wirklich hier einen seiner besten Freunde Ray auch wirklich auch zu pushen und dem Match und der Geschichte noch ein bisschen mehr Würze zu geben. Ich selber fand es kritisch, aber ich kann auch verstehen, dass man das so gemacht hat. Und ich kann auch verstehen, dass man Mysterio den Gürtel dann bei WrestleMania gegeben hatte, weil das war schon auch ein großer Moment. Also klar, es hat diesen faden Beigeschmack, aber insgesamt hat sich das Sway auch irgendwie auch verdient gehabt, diese große Bühne, diesen großen Moment zu bekommen. Er ist einer der schillerndsten Figuren im Wrestling, ist halt auch wirklich so. Und dass sich hier das erste Mal sich den großen Titel holen konnte, war irgendwie verdient. Schwierig für so einen kleinen Mann, aber wir wissen, es ist Wrestling und ich habe mich gefreut. Ich habe nicht gedacht, dass er wirklich den Gürtel bekommt. Und als dieser Moment passiert ist, bin ich aufgesprungen. Ich hab's gefeiert.
Ist auch ein toller Moment, ist auch ein tolles Match, muss man dazu sagen.
Auf jeden Fall ein Match, was man sich anschauen sollte, gerade auch wenn man diese ganze Geschichte hier nochmal nachvollziehen möchte. Rey Mysterio dann wirklich auch mit dieser Underdog-Storyline, die wir hier gehabt haben, in Verbindung mit der Einbindung des Todes von Eddie Guerrero. Sicherlich ein bisschen schwierig hier und da, aber ich glaube schon, dass das auch für Rey Mysterio auch extrem viel bedeutet hat zur damaligen Zeit. Und insofern lasse ich das einfach mal hier so durchgehen. Und die Fehde zwischen Orton und Rey Mysterio ging ja noch ein bisschen weiter. Es gab kurze Zeit später noch Titelverteidigung, die erste Titelverteidigung gegen Orton, dann später noch ein Rematch gegen Kurt Angle, auch das konnte er gewinnen. Ja, und Shaggy, es ging dann weiter mit einer Fehde gegen JBL, der sich ja bei WrestleMania den US-Title von Chris Benoit geholt hat.
Ja, dem war der US-Title nicht genug, der wollte mehr und hat auch damals gesagt, er möchte quasi das größere Gold haben. Er möchte zu seinem US-Title auch das große Gold haben. Und das hat ja auch irgendwie in die Geschichte gepasst. Aber die Fehde mit Way, die ja auch nicht so lang ging, die war jetzt auch, also die hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie du dazu standest, Olaf. Ich habe mit der Fehde überhaupt nichts anfangen können. Ich konnte mit dem Charakter JBL damals auch noch nicht am Anfang noch nicht so viel anfangen. Das dauerte bei mir ein bisschen.
Ja, also ich habe da auch so meine Probleme mit gehabt. Also die beiden haben sich ja hier so ein bisschen gegenseitig ausgetrickst. Also Ray hat ja dann gegen Leute wie Mark Henry und Great Khali in Non-Title-Matches verloren und gegen Kane dann auch zum No-Contest gewrestelt. Ist natürlich nicht gerade so der allergeilste Einstieg für einen neuen Champion. Erstmal ja, klare Niederlagen einzufahren und eigentlich hier nicht besonders dominant dazustehen. Klar, das ist nicht Rays Charakter, aber das hätte man auch anders präsentieren können. Und er hat ja dann auch dafür gesorgt, dass JBL den US-Title an Bobby Lashley verloren hat. Ja, den gab's damals schon. Der war da ganz frisch und neu und jung dabei. Und ja, da hat ja dann Rey Mysterio eingegriffen, sodass JBL hier den Titel verloren hat.
Ich habe nur eine kurze Frage an Shaggy. Wo JBL, Mark Henry, Great Khali und Kane ausgesucht hatte, dass Ray gegen die wresteln muss. Waren die in seinem Kabinett?
Le Great Khali. Lö. Naja, Manometer. JBL hat bei Judgment Day das Titelmatch verloren gegen Rey Mysterio, hat dann seinen US-Title verloren. JBL hat gesagt, hey, ich will noch eine letzte Chance, Rey, ich verlasse sonst SmackDown. Rey hat gewonnen, JBL musste SmackDown verlassen und ist dann Richtung Kommentatorenpult gegangen. Wir haben letztens ja schon einen Podcast über JBL in den Helden aus der zweiten Reihe gemacht. Da haben wir genau das auch angesprochen, dass JBL quasi aus der aktiven Rolle so ein bisschen stärker in diese Kommentatorenrolle reingewachsen ist. Dann bei One Night Stand gab es das Match zwischen Rey Mysterio und Sabu. Chris, du hast das gerade eben so ein bisschen abgetan mit, das war nicht ganz so gut. Ich kann mich noch an diesen krassen Spot erinnern. Ich weiß nur, dass das so ein, ja, so ein doofes Match, also ein doofes Ende gewesen ist mit diesem Triple Jump DDT, glaube ich, und dann war es quasi ein Unentschieden, wenn ich mich nicht komplett getäuscht habe.
Sabu konnte, glaube ich, nicht weitermachen, als er durch den Tisch gekracht ist. Ich
glaub, ne? Die konnten beide nicht weitermachen, oder?
Konnten sie beide nicht weitermachen?
Ich glaube, das war so.
Es war ein doofes,
ja.
Es war ein doofes Ende zu keinem guten Match. Da hat Sabu halt wieder rumgebotscht. Ich bin kein großer Sabu-Fan. Er hatte halt was, ne? Und er hat in vielen Matches auch funktioniert. Aber naja.
Naja, in der Woche zuvor traf Rey Mysterio noch in einem Champion vs. Champion Match auf Gregory Helms damals und verlor außerdem gegen Rob Van Dam in einem WWE vs. ECW Match. Also dafür, dass er hier Champion gewesen ist, schon sehr viele Niederlagen, die er hier eingesteckt hat, auch wenn er dann im weiteren Verlauf gegen Mark Henry seinen Titel verteidigen konnte durch DQ, weil Chavo hier eingegriffen hat und Mark Henry hier den Stuhl gereicht hat. Rey Mysterio hat den Eddie Guerrero gemacht und war dann der Klügere quasi. Und so hat man dann die Story mit Chavo ein bisschen auf Tritt gebracht. Der nächste große Fädengegner war dann King Booker. Shaggy, wie sagt man King Booker?
Ganz genau so. King Booker.
Und das sollte ja dann auch tatsächlich dann zum Titelverlust führen, nämlich weil dann ja auch Chavo Guerrero hier mit eingegriffen hat. Shaggy, wie war denn das damals? Weil das war ja dann auch das Ende der Titelregentschaft und wie hat dir diese Fehde damals gefallen?
Ja, das war das Ende der Titelregentschaft, das war der Turn von Chavo. Auch da hat man also ich finde, Chavo ist ja dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt eigentlich ein paar Stufen unter einem Way gewesen, der ja World Heavyweight Champion war. Also da, das war tatsächlich irgendwie so eine Rutschbahn vom Top-Titel, den er ja tatsächlich nie wirklich in großen Matches verteidigt hatte und auch nie wirklich als guter Champion dargestellt wurde, dann direkt quasi gegen Chavo auch zu gehen. Die Geschichte war okay, die beiden hatten gute Matches gegeneinander, die kennen sich ja auch, aber die Fehde selber war natürlich ein kleiner Abstieg, auch wenn man hier auch nochmal quasi auch mit dem Namen Guerrero gespielt hat. Mir hat das damals nicht so
gefallen. Ja, es war, Vicky Guerrero hat man dann ja im weiteren Verlauf auch noch mit eingebunden. Hier war es ja so, dass Chavo dann mit dem Stuhl zugeschlagen hat und dafür gesorgt hat, dass Rey Mysterio das Match verlor. Die beiden haben dann eben auch im weiteren Verlauf noch gegeneinander gefädelt bis Richtung SummerSlam. Auch da hat Rey verloren gegen Chavo, weil Vicky Guerrero eingegriffen hat und hier dafür gesorgt hat, dass Rey Mysterio vom Top Rope gerutscht ist. Und Vicky ist dann auch noch gegen Rey Mysterio geturnt. Also alle hier gegen Rey. Und dann erst bei No Mercy hat dann Rey auch seine Revanche bekommen im Falls Count Anywhere Match. Und das Resultat dann daraus war ein I Quit Match, was angesetzt worden ist zwischen Chavo Guerrero und Rey Mysterio bei SmackDown. Und hier wurde das Match so aufgebaut, dass am Ende das Knie von Rey Mysterio erneut bearbeitet wurde. Und man hat dann ja Rey erneut aus einer Storyline bzw. aus den Shows geschrieben, weil er eben erneut eine Knie-OP brauchte. Also erneut das linke Bein, was hier angeschlagen gewesen ist. Und er musste dann längere Zeit pausieren, kam dann zurück gegen Chavo Guerrero und hat dann beim SummerSlam, ich mochte diese Fehde überhaupt nicht. Ich muss auch leider sagen, dass ich Chavo Guerrero, auch wenn der ein guter Wrestler ist, ich fand ihn immer stinklangweilig. Das Charisma wurde in der Familie leider sehr einseitig verteilt.
Aber ich kann mich an das I Quit Match noch echt gut erinnern bei SmackDown. Und das haben die tatsächlich schön groß präsentiert. Also das wird einem verkauft, als wäre es der heißeste Scheiß. Und das hat auch abgeliefert. Ich fand gerade das Ende, wo Chavo dann auf das Knie von Ray eingehauen hat mit dem Stuhl, das war ultra brutal. Also, das war schon wirklich gut gemacht. Und da hat man eigentlich zum ersten Mal so richtig das Gift in der Fehde gespürt. Und dann war sie halt erstmal eine längere Zeit unterbrochen, weil Ray eben sich operieren lassen musste. Und ja, die Spannung war dann auch nicht mehr so wirklich da, als er zurückkam.
Guerrero war dann immer noch dabei, dass er quasi Ray verletzen wollte und die trafen dann in noch einem I-Quit-Match aufeinander und das konnte dann Ray Mysterio für sich entscheiden und hat dann quasi den Spieß umgedreht, hat das Knie von Chavo bearbeitet, bis der eben aufgegeben hat. Na gut, zuvor hat sich Ray noch den Number One Contendership hier gesichert um die World Heavyweight Championship, indem er Batista und Finlay im Triple Threat Match besiegt hat. Also hier hat man ihn dann zurückgebracht und auf jeden Fall wieder als Main Eventer eingesetzt. Problem war nur, Mensch, der damalige World Heavyweight Champion, das war ja der Great Khali. Boy, oh boy. Und da gab es dann Triple Threat Match mit Batista noch dabei, der das Match bei Unforgiven dann auch gewinnen konnte. Auch das nicht unbedingt so die allergeilste Zeit, wenn man ehrlich ist.
Nee, aber ich war froh, dass man hier Batista in das Match noch gebucht hatte, weil ursprünglich war es ja tatsächlich Way gegen Khali angekündigt. Und da kam Batista noch hinzu und der letzten Endes dann auch der einzig wahre und richtige Sieger in diesem Fall. Ja, danach folgt ja noch eine Geschichte mit Finlay, aber da, ich weiß ja, dass Chris sich da besser auskennt.
Ich weiß noch, sie haben es verkaufen wollen als Fight versus Flight, also von wegen ja hier My name is Finlay and I love to fight gegen den rumfliegenden Luchador, haha, ja, WWE manchmal, ne? Da gab's dann No Contest bei No Mercy, und eine Double Disqualification hinterher dann noch in einem Number One Contenders Match, bis es dann eben das Stretcher Match bei Cyber Sunday gab, wo Ray dann auch gewinnen konnte. Aber ja, das war halt auch nichts so Richtiges. Es fühlte sich nicht groß an, obwohl Finlay natürlich ein fantastischer Wrestler ist, wissen wir alle. Der war ja auch nicht zu Unrecht im Kabinett von King Booker. aber ja, es begann so ein bisschen die Zeit, wo Ray immer so ein bisschen hin und her geschoben wurde. Und dann kam mal ein größeres Programm. Das kam dann hinterher Anfang Januar 2008 dann gegen Edge, der Champion war, wo Ray dann eben so ein bisschen, ja, der Lückenfüller war, gegen den Edge dann beim Royal Rumble verteidigen sollte. Aber das war auch was, da war nicht so richtig Dampf hinter. Also da wusste man als Fan auch, ja, kann ein schönes Match werden gegen Edge. Gerade wo er ja auch eben die Geschichte mit Vicky und so hatte. Aber das wird Ray nie im Leben gewinnen. Da war nicht mehr, ja, so die Championship-Lock war nicht mehr auf voller Fahrt, würde ich mal sagen. Ray hatte so diesen Status als Main-Eventer, den er auch wirklich nur ganz kurz hatte, weil er da immer keine guten Fäden hatte und oft verloren hatte. Der war weg. Und den hat er da auch nicht mehr so richtig wiedergekriegt, obwohl er dann ja kurzzeitig auch noch mal Champion war, kommen wir gleich zu. Das war für mich so ein bisschen so die verlorenen Jahre von Rey Mysterio. Da lief nicht wirklich was. So ein bisschen 0815, sehr oft dasselbe. Da hat er mir nicht so gut gefallen. Da waren nur wenige Ausnahmen, wie eben das Match gegen Edge, wo es noch mal ging. Aber ansonsten so ein bisschen rumgedümpelt irgendwie.
Genau, und davor war noch Teil von Triple H's Team bei der Survivor Series. An der Seite von Jeff Hardy, Kane und eben Triple H gegen Team Umaga. Auch ein geiles Team damals hier. Umaga, Big Daddy V, Finlay, Mr. Kennedy und MVP. Naja, ist er Zweiter rausgeflogen. Also da auch keine große Rolle gespielt. Dann eben die Fehde mit Edge. Und da ist eben das Tragische auch noch, dass er sich ja da auf einer Tour verletzt hat. Ich meine, in einem Match gegen Kane, glaube ich. Und das hat er dann auch in Interviews gesagt. Da hat er sich den Bizeps gerissen. Er wollte irgendwie ein Whip-In gegen Kane zeigen. Hat ihn quasi geschubst mit dem einen Arm quasi in die Ecke schieben wollen und dabei hat's geknallt und der Bizeps ist gerissen und er war dann sehr angeschlagen, hat trotzdem noch das Match bei No Way Out bestritten, aber es hieß dann kurz Zeit später, dass operiert werden muss und eine längere Auszeit nehmen muss. Deswegen auch hier Rey Mysterio, das hängt alles miteinander zusammen. Ne? Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit von wenigen Jahren haben wir mehrere Knieverletzungen, Oberkörperverletzungen, Armverletzungen und so weiter und so fort. das, ne, da merkt man langsam, dass gerade dieser Stil doch schon sehr am Körper nagt und sehr am Körper zehrt. Und Rey Mysterio ist dann auch erstmal bis Juni 2008 weg und war der Erste, der hier von Raw zu SmackDown gedraftet worden ist, hat sein Debüt dann wieder
SmackDown zu Raw.
Von SmackDown zu Raw, genau. Habe ich es falsch schon gesagt? Ja.
Ja.
Ja. Ja, genau, hat dann sein Redebüt gefeiert gegen Santino Marella, konnte das Ding auch relativ klar gewinnen und ist dann aber auch recht fix in das Championship-Scramble-Match bei Unforgiven hinein gebuckt worden, wo er dann in eine Fehde mit Kane auch verstrickt gewesen ist. Bei Unforgiven war er dann eben in diesem Match dabei, das hat dann Chris Jericho am Ende gewonnen. Und da muss ich sagen, auch hier die langsame Fehde, die dann auch gegen Chris Jericho dann später aufkam, die war dann wiederum sehr gut. Aber hier war es erstmal noch so, dass er dann ja gegen Kane zugange gewesen ist. Cyber Sunday, No Holds Barred Match und dann auch nochmal bei der Survivor Series, dann in den jeweiligen Teams, wo er dann unterwegs gewesen ist. Aber er hat hier nicht mehr die allergrößte Rolle gespielt. Das muss man einfach so sagen. Deswegen können wir da jetzt auch so ein bisschen schneller durchhoppeln. Dann beim Royal Rumble Match 2009 war er erneut sehr, sehr lang dabei. Da hat man natürlich auf dieser alten Storyline nochmal aufgebaut, dass er eben hier der Underdog und der Marathonmann ist. War fast 50 Minuten im Ring. Ist am Ende vom Big Show rausgeworfen worden. Und dann sind wir ja auf dem Weg Richtung No Way Out, wie es damals noch hieß. Und da gab es das Elimination Chamber Match. Und da haben er und sein alter Tag Team Partner Edge den Anfang gemacht und haben auch gleichzeitig das Ding hier beendet. Und Ray hat dann aber am Ende die Segel streichen müssen, sodass Edge das Teil hier gewonnen hat. Aber, also ich glaube, Chris, diese Fehde auch mit Edge, die wird häufig nicht unbedingt so groß genannt. Aber ich glaube, die Matches und auch die Vergangenheit mit dem Tag Team, das muss man auch hier nochmal unterstreichen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war auch nicht schlecht. Es fühlte sich nur irgendwie alles nicht so groß an, wie es sein sollte. Das waren gute Matches. Keine Frage, aber mir hat irgendwie in dieser Zeit bei Rey Mysterio ganz viel gefehlt. Es ist so dieser Enthusiasmus, dieser Schwung, der war echt weg. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Du hast ja auch noch mal genannt, die ganzen Verletzungen. Und er ist Moppeliger geworden und muss den Stil ein bisschen zurückfahren. Irgendwie, es fehlte so ein bisschen was. Und so ging mir das tatsächlich. Soweit sind wir jetzt noch nicht, aber so ging es mir mit ihm ein bisschen, bis er tatsächlich dann erstmal bei WWE aufgehört hat für ein paar Jahre. Da bin ich nicht mehr so richtig mit ihm warm geworden.
Das dauert noch ein bisschen. Shaggy, wie geht's weiter? Wir sind ja erstmal noch bei einer Szene und bei einem Titelgewinn, den wir letztens auch noch in den Helden aus der zweiten Reihe beleuchtet haben.
Ja, denn tatsächlich gab es den großen Moment, den großen Abschiedsmoment für JBL in dem Fall. Der war nämlich der Gegner von Rey Mysterio bei WrestleMania. Und hier erwartete man ja ein großes Match der beiden. Die kannten sich, die beiden hatten schon Geschichten miteinander. Und hier sollte es um den Intercontinental-Titel gehen, den Rey bisher tatsächlich noch nicht sein eigen nennen konnte. Und das Match, das wir alle erwartet haben, kam nicht, denn es war ein sehr kurzes Match. Innerhalb von knapp über 20 Sekunden gab es hier schon die Niederlage für JBL, der sich danach weinend davongeschlichen hat und seitdem auch nicht mehr zurück in den Ring gestiegen ist. Und Way war damit das 21. Triple Crown Champion, ja, der 21. Triple Crown Champion zu dem Zeitpunkt. Also das auch ein schöner Moment. Und danach gab es die eben von dir schon bereits angesprochene Fehde nochmal mit Chris Jericho, die eigentlich aber auch ganz okay war. Also
die mochte ich gerne, auch gerade mit dem Mask versus Title Match dann beim Bash, der hieß nur Bash, ohne Great American Bash oder Beach oder was auch immer. Das war eine richtig gute Fehde, oder? Oder Chris? Also die beiden kennen sich ja auch schon ewig, haben auch schon viele Matches gegeneinander bestritten, Jericho und Mysterio. Also hier, finde ich, hat auch Ray nochmal gezeigt, in welche Richtung es gehen kann.
Ja, absolut. Da waren immer mal wieder Highlights bei. Also die Fehde jetzt mit Jericho, wir kommen gleich noch auch auf die Aufeinandertreffen mit CM Punk, das war auch gut. Nur alles, was so dazwischen war, zwischen diesen Highlights, weißt du, da war es nicht der alte Ray irgendwie. Es ist schwer zu erklären.
Da kommen wir gleich dann noch zu der Geschichte mit CM Punk. Also ich, das war jetzt wieder eine Fehde, die ich mochte, aber ich bin natürlich da größtenteils auf deiner Seite. Er sollte dann ja im Nachgang noch eine Fehde gegen Dolph Ziggler haben, mit Matches bei Night of Champions um SummerSlam. Damals war Dolph Ziggler ein ziemlich heißer Newcomer, muss man dazu sagen. Ne?
Das, ja, aber mittlerweile ist es halt, ich brauche den Namen nur zu hören und irgendwas stirbt in mir.
Und ja, Ray ist dann auch kurzzeitig aufgrund eines Bruchs der, oder Verstoßes vielmehr, der Wellness Policy aus dem Programm genommen worden. Und es hieß, das waren ja quasi ja, Mittel, die er wegen seiner Knie- und seiner Armprobleme hier genommen hat. Und er hat auch damals gesagt, dass er dafür ein Rezept gehabt hat. Also, er hat auf jeden Fall eine Auszeit genommen. Er hat dann seinen IC-Title hat er dann an John Morrison verloren und ist dann nach seiner Suspendierung hier gegen, ja, erstmal wieder zurückgekommen, logischerweise, und dann hat er sich mit Batista gegen Jerry Show, Chris Jericho und Big Show damals zusammengetan, um die Unified WWE Tag Team Championship. Hat nicht geklappt. Ray hat hier gegen Big Show verloren. Die Fehde ging noch ein bisschen weiter, beziehungsweise da wurde dann auch ein Einzelprogramm draus, wo er auch nicht erfolgreich gewesen ist. Chris, wie ging es jetzt weiter? Dann sollte ja Ray auch richtig in ja noch mal eine Fehde mit Batista hier reinkommen. Und Batista ist ja dann quasi auch hier geturnt.
Ja, weil bei Bragging Rights kam es wirklich zum Bruch zwischen Batista und Rey Mysterio. Weil in diesem Fatal 4-Way um den World Heavyweight Championship vom Undertaker damals, CM Punk auch noch im Match, da hat sich Ray Ray einfach erdreistet und hat den Pin-Versuch von Batista am Undertaker unterbrochen. Und ja, eigentlich hätte wahrscheinlich Batista den Titel dadurch gewonnen. Das fand er nicht ganz so Bombe und hat dafür dann eben die Batista-Bomben ausgepackt und 3 Stück an Rey Mysterio verteilt. Da war das Team natürlich Geschichte.
So ein bisschen, ne?
Ja, so ein bisschen. Wollte ballern, ne?
Genau, das war bei der Survivor Series das Match der beiden dann. Und da war es dann gelaufen mit der Freundschaft. Ray hat dann auch noch im nachfolgenden Street Fight gegen Batista verloren und konnte dann aber zu guter Letzt doch noch hier in einem entscheidenden Match, im Number One Contender Match um die World Heavyweight Championship, sich hier den Spot sichern. Und es gab auch ein Match gegen den Undertaker. Auch das ist gar nicht so schlecht, weil natürlich der Stil der beiden hat ganz gut miteinander funktioniert damals. Das war quasi am 25. Dezember 2009, also quasi bei der Weihnachtsepisode. Und ich weiß noch, dass ich damals überrascht gewesen bin, wie gut die beiden Stile hier funktioniert haben. Und ist das dann hier in einem No-Contest geendet, weil Batista noch mit eingegriffen hat. Ray also durchaus hier wieder oben angekommen, hat dann Beat the Cock Tournament teilgenommen, um in Richtung Rumble und Titelmatch zu gehen, hat da seinen alten Widersacher Chris Jericho besiegt und hat vor allem auch dafür gesorgt, dass Batista hier nicht mit eingreift und da keine Nummer ist. Bedeutete, dass die beiden dann ein One-on-One bestreiten mussten, wer dann schlussendlich auf den Undertaker treffen darf. Und dann gab es erstmal einen No-Contest, es gab dann nochmal ein Match der beiden und es gab ein Steel Cage-Match. Und das konnte Ray tatsächlich gewinnen, aber konnte sich dann beim Royal Rumble den Titel nicht holen. So.
Aber das Match beim Royal Rumble war echt gut. Ja. Es war auch wieder sehr vorhersehbar. Er ist die Notlösung. Der Champion braucht einen Gegner für einen Rumble, wo er verteidigen kann. Und das war gut gemacht.
Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Programm, Chris, was du gerade eben auch schon angesprochen hast. Oder ich glaube, oder war es Shaggy? Shaggy, hast du gerade gesagt? Das warst du, ne?
Nee, es war tatsächlich Chris, der die Geschichte angesprochen hat. Denn die Geschichte fand ich tatsächlich auch ganz gut, die Fehde mit CM Punk und der Straight Edge Society. Aber es war Chris, der das angesprochen hat. Denn hier sollte es am Ende um Haare gehen mal wieder.
Chris. Und davon hatte CM Punk zu der Zeit eine Menge.
Ja. Aber nicht so lange.
Der Straight Edge Jesus damals, oder Savior nannte er sich ja vielmehr, um es nicht ganz so offensichtlich zu machen. Der hatte auch ein Kabinett um sich versammelt, die Straight Edge Society nämlich. Und die fanden das alles nicht so geil, dass Ray in der Elimination Chamber ihren Chefe da eliminiert hatte. So, und da ist es dann natürlich zu einer kleinen Fehde gekommen mit Punk. Und hat ihm auch ein Qualifying-Match für Money in the Bank dann versaut. Aber dann kam es nämlich zur Geburtstagsfeier von Aliyah auch wieder. Die ist 9 Jahre alt geworden. Und Rey Mysterio dachte sich, ey, wäre doch geil, wenn wir das einfach mal im Wrestling-Ring feiern. Was soll da schon schief gehen? Ne, er hat selbst anscheinend nicht so viel Wrestling geguckt. CM Punk kam, hat natürlich da seine Straight Edge Savior Nummer abgezogen und Rey Mysterio schließlich zu einem Match bei WrestleMania 26 rausgefordert, was Mysterio dann später angenommen hat natürlich. Und sollte Rey Mysterio dieses Match verlieren, wäre er gezwungen, der Straight Edge Society beizutreten. Haben wir vielleicht auch so ein paar Parallelen zur Latin World Order, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. So, Mysterio hat aber Punk halt besiegt. Und Punk war nicht der beste Verlierer, wollte dann noch ein weiteres Match bei Extreme Rules. Und sollte Mysterio das gewinnen, müsste Punk sich den Schädel rasieren. Was er ja auch immer von seinen Lakaien im Kabinett selbst verlangt hatte. Mysterio hat das Match verloren, aber bei Over the Limit gab es dann natürlich noch ein Match zwischen den beiden, weil die Fehde, die hat noch nicht lang genug gedauert. Und da waren beide Stipulations dann dran. Sollte Punk verlieren, wird er rasiert. Sollte Ray Ray verlieren, muss er in die Straight Edge Society eintreten. Hier hat Mysterio dann aber gewonnen und Punk musste sich sein Köpfchen rasieren lassen.
So sieht's aus. Das war aber auch eine richtig gute Feder. Also da war ich durchaus wieder angetan und da hat auch der Ray-Charakter in meinen Augen sehr gut funktioniert und hat hier ein gutes Gegengewicht gebildet. Deswegen, also da war wieder ein bisschen Zunder drin.
Ich mochte die Matches bei SmackDown, die Geschichte, da waren Höhen und Tiefen.
Ja, also wir kommen jetzt ohnehin auch so ein bisschen erneut einem Programm, was so ein bisschen wankelmütig gewesen ist. Ne? Ray bleibt eben auch in diesem Rennen um die World Heavyweight Championship drin. Es gab mehrere Matches auf dem Weg Richtung Fatal 4-Way, aber vor allem gab es da eine reale Verletzung des Undertakers, der hier eigentlich für dieses Match eingeplant gewesen wäre. Storyline-mäßig hat man gesagt, Mensch, wir haben den Undertaker in einem vegetativen Zustand vorgefunden. Auch das damals sehr merkwürdig, das weiß ich noch, dass ich das ganz kurios fand. Aber am Ende war es dann eben so, dass Ray hier den Platz eingenommen hat und dann auch das Ding gewinnen konnte. Er ist World Heavyweight Champion zum zweiten Mal geworden. Bei Money in the Bank sollte Ray seinen Titel gegen Jack Swagger verteidigen. Aber da war es dann so, dass Kane am gleichen Abend sich ja hier den Koffer holen konnte. Und der hat dann auch gleich am selben Abend eingecashed und sich hier so den Titel holen können. Und Kane war ja dann auch auf der Suche nach dem Täter, der hier ja seinen Bruder quasi in diesen Zustand gebracht hat und hat sich ausgerechnet ja den armen Ray ausgesucht. Aber natürlich war es am Ende selber. Ha, was eine Überraschung. Komplizierte Geschichte. Und ja, Chris, dann gab es da noch einen Neuankömmling bei WWE namens Alberto Del Rio, der hier auch noch in eine Fehde mit Rey Mysterio reinrutschte.
Ja, kann ich mich auch noch so halb dran erinnern, muss ich sagen. Ich habe versucht, vieles von Alberto Del Rio zu verdrängen. Aber ich muss schon zugeben, dass gerade seine Anfangszeit bärenstark war bei SmackDown. Und Mysterio hat gegen den Debütanten Del Rio direkt einfach mal per Submission verloren. Und damit auch Del Rio sofort auch ein bisschen höher auf der Card platziert, würde ich mal sagen. Also er hat ihm wirklich Glaubwürdigkeit gegeben. Und ging dann halt auch so weit sogar, dass Del Rio dann ihn auch noch weiter attackiert hat nach dem Match. Und so konnte Mysterio halt auch mal wieder für einen Monat aus dem TV geschrieben werden. Vermutlich auch, um da ein paar kleinere Sachen wieder auszukurieren.
Genau, also da gab es auch den ein oder anderen Verletzungsangel hier nochmal, aber schlussendlich war es dann auch Rey Mysterio, der Del Rio hier besiegen konnte und damit auch dessen Streak beenden konnte. Hier war es dann eben auch so, dass diese Fehde wurde in Richtung Bragging Rights, wo ja damals Team SmackDown, Team Raw aufeinander getroffen sind, diese Fehde wurde da mit hineingezogen. Del Rio hat auch Rey Mysterio angegriffen hier und am Ende waren es aber trotzdem Rey und Edge, die hier den Sieg davontragen konnten. So, da haben wir das jetzt auch schon mal hier erledigt und natürlich, das sorgte dann im Nachgang dafür, dass Mysterio hier dann auch nochmal eine Fehde oder beziehungsweise weitere Matches gegen Alberto Del Rio gehabt hat und im späteren Verlauf dann auch nochmal bei einem Fatal Four-Way-Match bei Tables, Ladders and Chairs mit dabei gewesen ist, was dann aber schlussendlich Edge gewonnen hat. Und die Fehde mit Del Rio mündete dann in einem 2-out-of-3-Falls-Match, welches Del Rio per Countout gewann. Also jetzt, ich finde, man ist jetzt inzwischen so an dem Status, da sind nicht mal so die ganz großen Fäden, das plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Und Shaggy, das setzt sich ja dann auch weiter fort. Da haben wir dann jemanden wie Cody Rhodes, der da mit dabei ist. Vielleicht mit der, ich sag mal, besten Story für Cody in diesem frühen Solo-Run? Fragezeichen, weil da ist er ja vom Dashing Cody Rhodes zu dem verrückten Phantom der Oper Cody Rhodes geworden. Das war ja Rey Mysterios Schuld.
Ja, das war seine schon mit der coolen Maske, die er ja aufgrund der, ja, hier, des Nasenbruchs oder wie auch immer, die was er da, was man da erzählt hat, was die Geschichte war. Rey war schuld an dem Nasenbruch und man hat, Cody ist dann nach und nach mit dieser Maske dann, als er wieder zurück nach einer kurzen Auszeit zurückgekommen ist. Und diese Geschichte als wirklich verrückter Typ, der sich ja auch viel da in diesem Fall eingebildet hatte, diese Cody-Story fand ich wirklich gut. Das hat, hast du vollkommen zu Recht direkt gesagt, hat Cody gezeigt, dass mehr in ihm steckt. Und damals haben wir, glaube ich, auch alle mehr in ihm gesehen. Wir haben schon gedacht, mit dem kann man wirklich einen großen Schritt gehen. Den ist man leider damals nicht gegangen. Vielleicht für den kurdigen Cody ganz gut, aber man hätte tatsächlich mehr aus Cody machen können, wie ich finde. Die Fehde war in Ordnung, aber auch die ging jetzt danach auch nicht so richtig lang. Es gab noch eine Attacke, auch mit, weiß nicht, mit Dusty sogar zusammen, wie sie dann auch Mysterio attackiert haben.
Ganz genau, man baute Dusty Rhodes hier noch mit in die Fehde ein, der hier scheinbar als ja Voice of Reason, also als der Vernünftige in die Fehde, in diese Story mit reingebracht worden ist. Der hat zuerst so getan, als wolle er seinen Sprössling dazu bringen, sich bei Rey Mysterio zu entschuldigen, schüttelte auch dem die Hand, ließ dann aber nicht los und gab Cody so die Möglichkeit, auch Rey Mysterio hier zu attackieren. Daraufhin folgte die Herausforderung für ein Match bei WrestleMania, wo dann eben auch die Kniebandage, diese Knieschiene von Rey Mysterio und die Maske eine wichtige Rolle spielen sollte. Und tatsächlich war es dann hier Cody, der das Match gewinnen konnte, nämlich indem er eben Rey Mysterios Knieschiene abstreifen konnte und damit Rey Mysterio auch niederschlagen konnte. Danach gab es die Crossroads, das Ding war gegessen und Cody konnte hier tatsächlich gewinnen, das sollte dann aber im weiteren Verlauf nicht so bleiben, weil im weiteren Verlauf war es dann tatsächlich Rey Mysterio, der dann hier die Fehde für sich entscheiden konnte.
Genau, bei WrestleMania begann Cody, aber am Ende der Fehde gab es ganz klar den Sieg für Way, der dann als Sieger aus der Fehde rausgegangen ist. Und das war tatsächlich ein Bruch auch in der Karriere für Cody, aber für Way ging es danach auch mit nicht so spannenden Geschichten, weil er gab noch den Draft und R-Truth und solche Leute kamen, waren dann seine nächsten.
Das ist immer so ein bisschen, wenn du merkst, es mit der Karriere läuft nicht mehr so, dann musst du gegen R-Truth antreten. Ne?
Ja. Genau, er hat auch noch ein Kurzprogramm gehabt gegen CM Punk nochmal, was dann bei Capital Punishment geendet ist, aber auch in der Niederlage. Rey Mysterio sollte dann auch noch im Money in the Bank mit dabei gewesen sein. Das Match hat damals Alberto Del Rio dann gewonnen und er wurde halt hier sehr oft einfach so häufiger mal reingeworfen, das hat man eben dann schon gemerkt und er war dann eben auch in dem Turnier um die vakantierte WWE Championship mit dabei und es war dann tatsächlich so, dass Rey Mysterio hier The Miz im Finale besiegen konnte, aber dann kurze Zeit später auch gleich gegen John Cena sich wieder messen musste und dann eben den Titel wieder verloren hat. Ich weiß, dass das damals auch einen riesengroßen Aufschrei gegeben hat, wieso man das gemacht hat und es passt ja eigentlich auch gar nicht zu John Cena, dass der hier quasi einen angeschlagenen Gegner dann nochmal den Titel abnimmt, aber so war es dann und Rey sollte dann im weiteren Verlauf auch noch ein Match gegen Alberto Del Rio bekommen, der dann in der Zwischenzeit auch noch den Titel sich geholt hatte, sollte das Ding aber verlieren, danach eine erneute Auszeit, wegen Verletzung. Und ja, dann war er auch erstmal wieder längere Zeit weg, als er dann im April 2002 zurückkam. Nach einer weiteren Suspendierung, er kam dann im April zurück, war dann aber auch genauso schnell wieder weg, weil er dann nochmal wegen einem weiteren Verstoß gegen die Wellness Policy suspendiert worden ist. Und er nahm dann im Anschluss das Programm mit Alberto Del Rio nochmal auf, forderte nochmal The Miz um den IC-Title heraus, erlitt aber dann im weiteren Verlauf eine Gehirnerschütterung, musste erstmal wieder aussetzen. Und ja, die Geschichte mit The Miz ging jetzt hier eigentlich weiter, war dann in IC-Title-Fäden verwickelt. Man muss aber sagen, Shaggy, die großen Stories waren jetzt hier nicht mehr da. Wir haben dann zum Beispiel noch Ray an der Seite von Sin Cara als Tag-Team gesehen. Das wirkte aber nicht mehr ganz so groß.
Ja, ich habe mir am Anfang da viel mehr vorgestellt bei den beiden, weil Sin Cara ja auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt als der neue Ray galt. Das war ja auch jemand, der in Mexiko auch ein großer Star war, allerdings bei der WWE nie wirklich angekommen ist. Schuld sicherlich auch die am Anfang zumindest, die auch, wie man es bei ihm gemacht hat, das andere Licht und all diese ganzen Sachen, die man einfach nicht gut waren. Und hier hat man gedacht, vielleicht mit dem Mentor Ray könnte man auch Sin Cara auch einen größeren Charakter machen, aber das hat auch nicht funktioniert. Und das war auch wieder so ein Übergang nur. Also hier auch wirklich viel hin und her für Ray in dieser Zeit.
Ja, und ich glaube, da können wir jetzt auch so ein bisschen schneller hier durchspringen, weil man merkt, dass Rey Mysterio dann auch wieder an Verletzungsproblemen zu knapsen hat. Sin Cara erstmal verletzt, dann Ray auch wieder längere Zeit raus und dann, wenn wir Richtung 2013 gehen, erneut eine Verletzung und die wurde eben durch eine Attacke von Mark Henry hier erklärt und man hat gemerkt, die Auszeiten werden immer häufiger von Rey Mysterio und er wirkte da eben auch schon lange nicht mehr so frisch und auch als er dann 8 Monate später wieder zurückgekommen ist, jetzt sind wir im Oktober 2013, ja, da hat er noch durchaus seine Rolle eben gehabt, war eben noch bei der Survivor Series zugegen zum Beispiel, war dann auch derjenige, der von Roman Reigns zum Beispiel dann rausgekegelt worden ist aus seinem Team. Im späteren Verlauf hat er dann bei TLC an der Seite von Big Show, Cody Rhodes und Goldust um die Tag Team Championship in einem Fatal 4-Way herausgefordert, wo auch noch die Real Americans und Rybacksel dabei waren. Auch das vielleicht nicht so das Allergeilste, wenn man ehrlich ist. Rumble wurde eliminiert von Seth Rollins und WrestleMania 30, da war er bei der Andre the Giant Memorial Battle Royal mit dabei und wurde von späteren Sieger Cesaro rausgeworfen. So, es gab noch eine kurze Geschichte mit Bad News Barrett und dann eine erneute Verletzung, diesmal am Handgelenk. Und ja, Chris, das war's dann auch jetzt eigentlich erstmal für diesen ersten langen WWE-Run. 13 Jahre hat er gedauert bei Rey Mysterio.
Ist eine Menge auf jeden Fall. Und ja, die Karriere von Rey Mysterio ist teilweise echt schwer so zu beschreiben. Er hat so viele geile Momente kreiert und gute Matches gehabt. Und trotzdem wirkte er sehr oft so wie so ein Lückenfüller und man wusste nicht so richtig, wo wollen sie mit ihm hin? Ist er jetzt nur mal kurz im Main Event, weil sie da jemanden brauchen, der mal kurz ja als Übergang für den Champion da sich hinlegt? Spielt er wirklich eine große Rolle? Dann immer diese kleinen Fäden zwischendurch und wir haben ja gerade auch wirklich jetzt 2-3 Jahre im Schnelldurchgang durchlaufen, weil das war nichts Aufregendes mehr. Und gerade da, finde ich, hat man im Raider noch mal mehr angemerkt, dass, ja, er war auch nicht mehr so richtig zufrieden, was die WWE mit ihm gemacht hat. Dazu die zahlreichen Verletzungen. Es war ein bisschen traurig, aber ich muss persönlich sagen, als er dann gegangen ist, ich habe ihn erstmal nicht so vermisst, weil ich hatte mich ein bisschen satt gesehen an ihm. Es war so ein kleines bisschen auch der Ziggler-Effekt.
Für mich war es der RVD-Effekt. Das war so mein Vergleich.
Ja, das trifft's besser, ja.
Weil Rey Mysterio dann auch sehr viel auf seine Standardaktionen gesetzt hat. Die Matches haben sich sehr oft sehr ähnlich angefühlt. Immer wieder 619, West Coast Pop dann im Zweifelsfall. Immer noch alles schön anzusehen. Aber der alte Glanz, der war dann auch sehr oft ab und man hat sich da eben auch satt gesehen. Und das ist natürlich auch ein Problem an dem WWE-Programm, wenn du einen Wrestler wirklich jede Woche siehst und die spektakulären Aktionen da gar keine Zeit haben, quasi zu wirken, dann verlieren sie eben auch ein bisschen an Flair und an Bedeutung. Deswegen fand ich es auch gar nicht so schlecht und vor allem muss man sagen, hat ihm dieser Abstand dann zu WWE ja auch wirklich gut getan, weil ich weiß noch, wie beeindruckt wir damals gewesen sind. Er hat ja dann erstmal noch bei AAA gewrestelt, also wirklich dann auch sehr schnell dann danach, aber er hat ja dann auch im späteren Verlauf eine längere Auszeit genommen und hat ja dann auch körperlich sich verändert. Der wurde dann schlanker und wurde muskulöser. Du hast gemerkt, dass er auch Zeit sich genommen hat, um seine Verletzung wirklich auszukurieren und ihm hat es gut getan, dass er auch hier dann da gewrestelt hat, wo er Bock drauf hatte und nicht, wo er quasi zu verpflichtet gewesen ist. Und Shaggy, das Programm, was Rey Mysterio sich dann in diesen, ja, ich sag's mal, 3 Jahren ungefähr hier gegönnt hat, das ist ja kunterbunt und reicht ja, wie gesagt, von AAA über Five-Star-Wrestling in UK bis hin zu sogar bei Katar. In Katar hat er gewrestelt und ich weiß nicht wo überall.
Ja, Lucha Underground, genau, das wollte ich auch noch sagen. Auch ja. Da. Ja, auch da hat er ja auch große Geschichten gehabt. Also ja, seine Gegner reichten ja auch von alten Bekannten, wie jetzt Alberto Del Rio, Rufen Tut Guerrero, bis hin zu Leuten wie Will Ospreay, Penta El Zero, also so die alte Garde, auch mit den neuen jungen Wilden, die Young Bucks, Phoenix, Bandito, all das waren Leute, auf die er in der Zeit getroffen ist oder an Seite stand. Und das war schon sicherlich auch eine coole Zeit für ihn, da er auch nicht mehr so regelmäßig war. Es waren vereinzelte Matches, aber er hatte nicht mehr diesen Schedule, den er bei der WWE auch hatte und den wollte und musste er auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr
gehen. Ich mochte auch die Zeit bei Lucha Underground, ne, wo Mysterio ja mit Dragon Azteca Jr. und Prince Puma zum Beispiel da geteamt hat, also Rey Horus und Prince Puma ist Ricochet, ne? Also das war auch eine spannende Zeit, finde ich, und ich finde, er hat da sehr, sehr gut reingepasst und hat auch Lucha Underground nochmal so ein bisschen mehr Bedeutung gegeben, also dadurch, dass er dann eben da gewesen ist und das mochte ich sehr. Er war bei New Japan dabei, nochmal bei AAA im weiteren Verlauf dabei und ich weiß noch, wie beeindruckt ich damals davon gewesen bin, einfach weil er plötzlich sich wieder vernünftig bewegen konnte und man hat wirklich gemerkt, dass er diese Zeit genutzt hat, um sich zu erholen, um, wie gesagt, ein bisschen abzuspecken und ein bisschen anders zu trainieren und er wirkte dann ganz anders, als er das noch zum Abschied bei WWE getan hat. Aber im Endeffekt war es dann auch nicht verwunderlich, dass er dann 2018 sein Comeback hier gegeben hat. Nämlich dann auch erstmal einen One Night Only beim Royal Rumble Match, wo er dann dabei gewesen ist, wo er unter anderem Adam Cole rausgeworfen hat, ehe er dann später von Finn Bella rausgeworfen worden ist. Er war beim Greatest Royal Rumble dabei, wurde von Baron Corbin rausgeworfen, war auch natürlich im Videospiel dabei.
Ja, das war ja eigentlich der Indikator dafür, dass er wirklich zurückkommt, ne? Dass er als Pre-Order-Bonus, das war im Sommer, Mitte des Jahres haben die das ungefähr beworben. Und dann so September rum ist er, glaube ich, dann zurückgekehrt. Das war damals schon bei Goldberg, als der Pre-Order-Bonus war das der Indikator dafür, dass der auch einen Vertrag unterschrieben hat.
Genau das. So war es dann hier eben auch. Und er hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und ist dann quasi zur 1000. Episode von SmackDown zurückgekommen und hat dann Shinsuke Nakamura hier im WWE World Cup besiegt. Und da hat dann später im Verlauf auch Randy Orton zum Beispiel besiegt, wurde dann aber attackiert und verlor dann später gegen The Miz. Und ich weiß noch, was damals auch groß darüber diskutiert worden ist, als zum Beispiel die ersten Matches von Rey Mysterio und Andrade Cien Almas, wie er damals ja noch hieß, ne, Andrade El Idolo, gezeigt worden sind. Shaggy, wie gut die miteinander funktioniert haben, oder?
Ja, das war schon überraschend. Da hat man auch gesehen, gut, Andrade ist ja auch ein wirklich guter Wrestler, ohne Zweifel. Aber Way hatte irgendwie seinen zweiten Frühling zu der Zeit und sah nicht nur besser aus, auch die Matches, er war wieder schneller. Klar hat er nicht mehr den Stil gehabt, den er als Jungspund hatte, aber das war trotzdem noch immer ein schneller Stil und der auch sehr gut mit Andrade harmoniert hat. Also das waren tolle Matches der beiden gegeneinander.
Absolut. Also ich erinnere mich auch noch, dass ich erst so ein bisschen smart mag ich dahergelaufen, Rey Mysterio ist wieder da, was will der denn? War ja zum Schluss echt nicht mehr gut, was er gezeigt hat, weil ich halt auch vieles in den Indies nicht gesehen habe, zugegeben. Und dann war er wieder da und der hat mich echt sowas von überzeugt, was der da abgerissen hat. Also, wie du gerade schon sagtest, Shaggy, gerade die Matches mit Andrade, das war richtig, richtig geil.
Genau das. Aber er ist ja dann auch hier erstmal in eine Fehde mit Randy Orton gesteckt worden, wo es ja dann auch darum ging, dass Randy Orton ihm ja die Maske vom Kopf gerissen hat. Man hat natürlich auch die Verweise auf die alte Fehde gebracht. Es endete dann bei TLC in einem Chairs-Match, was Rey Mysterio gewinnen konnte. Beim Royal Rumble wurde er allerdings von Orton eliminiert. Also der hat dann durchaus noch hier den letzten Lacher für sich gehabt. Bei Fastlane war Ray in einem US-Title-Match zugegen, konnte da aber nicht gewinnen und im weiteren Verlauf war er dann immer wieder um die Midcard-Titles hier namentlich auch mit Samoa Joe dann da beschäftigt, wurde dann beim Shake-Up zu Raw getradet. Erneut die Fehde mit Joe geht weiter, holt sich den US-Title bei Money in the Bank und ist damit der auch wieder 21. Grand Slam Champion, den WWE hier gehabt hat, musste aber im späteren Verlauf auch den Titel vakantieren nach einem Beatdown von Joe. Er war dann längere Zeit aus der Show geschrieben. Als er zurückkam, ist er erstmal von Lashley verhauen worden und hat einige Niederlagen kassiert, wo man aber auch schon seinen Sohn Dominik mit ins Spiel gebracht hat. Also nach dem Sorgerechtsstreit von vor vielen, vielen Jahren, dann Dominik hier wieder im Programm. Und ja, Chris, da waren wir auch so ein bisschen skeptisch, ne, weil Dominik ist ja dann auch durchaus aktiv, gerade in die Fehde mit Seth Rollins dann an der Seite seines Vaters hier reingegangen und auch in die Fehde mit Brock Lesnar. Weißt du noch, wie du es damals gesehen hast? Das ist nicht mehr so lange her, ne? Wir sind jetzt da 2019, glaube ich, um den Dreh.
Ja, ich weiß trotzdem nicht mehr genau, wie ich das gesehen habe. Ich weiß aber, was ich für ein Stinkstiefel bin. Wahrscheinlich fand ich es scheiße. wahrscheinlich fand ich das ein bisschen doof, aber es war trotzdem eine Intensität einfach dabei. Und Mysterio und Lesnar ist an sich kein schlechtes Matchup so. Das, also gerade wo Mysterio wieder fit war, kann man schon was draus machen. Also vielleicht war ich auch optimistisch. Weiß ich nicht. Liebe Leute, hört euch doch die Podcasts von 2019 noch mal an und sagt es uns.
Wir hatten natürlich auch damals das Debüt von SmackDown bei Fox, wo er dann auch Cain Velasquez aufgetreten ist und da mit dabei gewesen ist und Brock Lesnar attackiert hat. Also der mischte da ja auch noch mit. Lesnar sollte dann ja auf Velasquez treffen bei Crown Jewel. Das Ding war ja sehr schnell gelaufen. Und dann gab es ja auch noch ein Eingreifen von Mysterio gegen Lesnar, der dann da eben mit dem Stuhl attackiert hat. Und diese Fehde ging dann eben weiter. Lesnar ist von SmackDown zu Raw gewechselt, weil er eben Mysterio haben wollte. Mysterio war da eben bei Raw. Und dann trafen die beiden ja bei der Survivor Series aufeinander. Und ich weiß aber noch, wie krass allen voran, glaube ich, Kai abgegangen ist, als es bei der Survivor Series diesen Double 619 von Dominik und Mysterio gegeben hat. Also das, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das hat auch gut funktioniert. Und auch wenn er hier natürlich ganz klar verloren hat gegen Lesnar, war das schon so ein Zeichen, okay, das kann was Interessantes werden. Ja, weiteren Verlauf. Shaggy, wie geht's weiter? Wir haben hier noch weitere Jagd- und Midcard-Titel unter anderem.
Ja, erstmal noch hatte man noch was ganz anderes Schlimmes, aber das würde ich gleich gerne nochmal ansprechen. Aber ich würde ganz nochmal kurz auf den jungen Dominik in diesem Fall nochmal zu sprechen zu kommen, weil in dieser Zeit mochte ich Dominik Mysterio tatsächlich. Dachte, in dem könnte einiges stecken. Der hat vielleicht ein bisschen das Talent seines Vaters geerbt. Hat er vielleicht auch, aber mittlerweile interessiert er mich noch nur noch null. Das würde ich vielleicht jetzt schon mal hervorheben. Aber es ging danach nochmal in Richtung United States Titel, aber das Match gegen AJ Styles war auch ein tolles Match, muss man sagen. Das mir hat das Spaß gemacht. Aber was danach folgte, war die unsägliche Geschichte. Wir hatten sich ja jetzt schon mal zwischendrin schon mal erwähnt und auch schon mal aufeinander getroffen. Seth Rollins, diese Geschichte hier, die ja dann in, darf ich sagen, in einer der schlimmsten Stories überhaupt aller Zeiten endete und mündete.
Da sind wir froh, dass Rey Mysterio noch beide Augen hat, ja?
Ja, hat er nicht eins verloren?
Ja, das hat er wiedergefunden.
Okay, sehr gut. Also Eye for an Eye bei der Horrorshow. Extreme Rules. Das war schon schlimm.
Ja, genau. Die Fehde natürlich mit Seth Rollins, der damals hier alle möglichen Wrestler verletzt hat. Also Aleister Black ist ja auch einer von den Kandidaten gewesen. Also warum Malakai Black heute so aussieht, wie er aussieht, Das war der Anfang davon, an allem Seth Rollins schuld. Und natürlich diese ominöse Geschichte, wo Seth Rollins das Auge von Rey Mysterio hier mit einem wahnsinnigen Blick in die Stahltreppe drückt. Nee, also das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber was ich dann wiederum mochte, auch wenn Shaggy gerade so ein bisschen hier geschimpft hat und gelästert hat, also dann das erste Mal, als Dominic Mysterio hier im Ring gewesen ist, das mochte ich ehrlich gesagt schon ganz gern, weil ich finde, da war man sehr gespannt drauf, wie schlägt er sich denn dann überhaupt. Das war ja damals gegen den guten Seth Rollins, ne? Und da weiß ich noch, da war ich auf jeden Fall mit dabei. Und da weiß ich auch, dass wir da gesagt haben, Mensch, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Aber klar, dieser neue Effekt, das war ja damals beim SummerSlam, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wo Dominik angetreten ist, wo Rey Mysterio auch dabei gewesen ist. Dieser Effekt hat natürlich nicht so lange gehalten, ganz klar.
Ja, aber das habe ich ja damals auch gesagt. Damals fand ich den ja auch noch interessant und dachte, man kann einiges aus dem machen. Ich fand auch die Geschichte, die dann nachher folgte, da sollte es ja dann auch endlich um die beiden Seite an Seite geben, um mit der Jagd auf die Tag-Team-Gürtel. Auch das hat ja am Anfang auf jeden Fall noch funktioniert, weil das wollte jeder sehen. Man wollte unbedingt hier das erste Mal Vater und Sohn auch als Tag-Team-Titelträger sehen. Und das sollte ja dann nach einigen Wochen Jagd auch dann funktionieren.
Genau, das hat ja auch dann funktioniert, wie du so schön gesagt hast, ne? Also die beiden dann als Vater-Sohn gespannt, die sich dann hier die Titel holen konnten. Und dann auch gegen die Usos, die ja natürlich auch damals und auch wie heute ja noch eine große Storyline hier eingebunden gewesen sind. Wir sind jetzt schon im Juni 2021 sind wir jetzt schon, oder?
Ja.
2021 ja. Sind wir jetzt schon, ne? Genau. Und das war ja auch wiederum eine gute Geschichte. Auch Ray, der dann ja hier mit Reigns sich angelegt hat. Und das war schon absolut in Ordnung, muss ich sagen. Trotzdem, Chris, wie beurteilst du jetzt hier diese Story mit dem Vater-Sohn-Gespann, was sich dann auch gegen die etablierten Teams durchgesetzt hat? Keine Ahnung, Street Profits, Chad Gable und Otis zum Beispiel, die Dirty Dogs und so weiter und so fort. Haben wir da ja unter anderem gehabt, wo die sehr häufig mit angetreten sind und am Ende haben sich dann eben von den Usos den Titel geholt. Auch wenn es nicht ganz klar gewesen ist, da gab es ja auch ein bisschen Mogeleien auf beiden Seiten. Aber im Prinzip hat man da ja durchaus eine solide Story gefahren, oder?
Ja, gerade anfangs hat das schon alles funktioniert, aber allgemein, wenn ich jetzt einfach so, weil es noch nicht so lange her ist, auf diesen Run, der ja auch immer noch andauert, als Vater-Sohn-Tag-Team blicke, ich weiß nicht, sehr viele Starts dann, wo es Richtung Titel ging und dann wieder doch ein bisschen zurückgezogen, dann wieder angetäuscht, dass es zu Spannungen kommt. Und irgendwie, eigentlich warte ich nur noch darauf, bis es endlich mal passiert mit dem Split, dass Dominik gegen Vater turnt.
Ja.
Also ich kann es kaum erwarten, weil dadurch, dass sie mal kurz präsent sind, dann wieder nicht und mal erfolgreich, dann werden sie wieder durchgereicht. Irgendwie interessiert mich das Team einfach nicht mehr. Und Dominik ist komplett blass. Wenn der funktionieren soll in der WWE zukünftig, dann braucht der irgendeine Gesinnungswandlung, der braucht irgendwas dazu, was seinen Charakter ausmacht. Ja, und was geht da besser, als einfach mal den eigenen Vater zu verhauen?
Na, ich meine, eine Sache hatten sie schon gemeinsam, sind ja beide aus ihrem Survivor Series Team damals rausgeschmissen worden, wenn ihr euch daran erinnert.
Oh, ja.
Beide angekündigt worden und dann erstmal bei Dominik, nee, du bist kein Champion übrigens, ne? Ist uns gerade so aufgefallen. Und ach übrigens, ja, Rey Mysterio, du bitte auch raus, ne? Also das geht auch gar nicht. Und dann waren sie ja beide raus aus dem Survivor Series Team damals.
Ja, ich weiß nicht. Sie müssen das irgendwie, dieses Kapitel mal zu Ende bringen, finde ich.
Es wird Zeit. Und wir sind ja auf der Road to WrestleMania. Wer weiß, was da kommt. Haha, wir wissen, was da kommt. Nämlich, da treffen ja die Mysterios auf The Miz und Logan Paul. Mann, Shaggy, da freuen wir uns auch drauf, oder?
Also ich weiß nicht, was ich eher sehen möchte, den Split der beiden, den Chris gerne sehen möchte, oder das Match gegen Logan Paul und The Miz. Ich würde mal sagen, ich muss beides nicht sehen, denn ich glaube tatsächlich nicht, dass das so groß wäre und ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktionieren wird. Ein Heel, Dominik, würde ich jetzt mal sagen, der funktioniert nicht. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren, weil wir sind bei der WWE. Der Split wird kommen, vielleicht ja auch in gar nicht allzu ferner Zukunft.
Ja, wir werden es sehen. Ich habe ja so insgeheim schon für dieses WrestleMania damit gerechnet, dass hier der Split kommt. Der kam
haben
noch
wir das
nicht.
Letztes Jahr sogar schon, wir beiden?
Möglich ist das alles. Wir haben den Split schon vorhergesagt, bevor es überhaupt ein Team gewesen ist eigentlich. Ja, aber jetzt mal so rückwirkend betrachtet. Wir haben jetzt sehr viele Jahre der Karriere, der fortwährenden Karriere von Rey Mysterio hier betrachtet. Und es gab zweifellos große Höhen. Es gab aber auch viele Tiefen und auch viele Verletzungen. Chris, wo würdest du denn hier die Karriere eines Rey Mysterio einsortieren in den Wrestling-Annalen?
Rey Mysterio ist immer beeindruckend gewesen, sehr innovativ. Und ich glaube, er hat sehr, sehr, sehr viele junge Wrestler beeinflusst bei dem Stil, den sie fahren. Oder überhaupt dazu gekriegt, sich fürs Wrestling zu begeistern. Und überhaupt, er hatte viele interessante Fäden, geile Matches, große Momente. Natürlich auch tragische Sachen, eben wie die ganzen Verletzungen. Oder auch, dass sein World-Title-Run, sein erster, eigentlich nur darauf basiert hat, dass da sein bester Kumpel gestorben war. Das ist sehr traurig. Aber allgemein, Rey Mysterio ist auch so eine sehr positive, authentische Person, die das Wrestling im Herzen trägt und einfach einen revolutionären Stil gefahren hat und in den Mainstream gebracht hat. Und für mich ist Rey Mysterio ganz klar ein verdienter zukünftiger Hall of Famer.
Ich kann dem fast nichts mehr hinzufügen zu dem, was Chris gesagt hat, außer vielleicht, dass tatsächlich Rey Mysterio, glaube ich, der ist, der im US-Mainstream oder generell im Wrestling-Mainstream außerhalb von Mexiko die Lucha Libre, ja, ich wollte gerade sagen Fahne, aber ich sag mal eher die Lucha Libre-Maske hochgehalten hat, wie kein anderer. Der ist, glaube ich, für uns Westeuropäer, für die Amerikaner, für die Japaner vielleicht so die Koryphäe, der bekannteste Luchador, den es möglicherweise tatsächlich je gab, aufgrund seiner wirklich auch jahrzehntelanger erfolgreichen Karriere in Amerika. Also das ist jemand, der den Unterschied gemacht hat, der gezeigt hat, was Lucha überhaupt ist. Wenn man an Lucha Libre denkt, denkt man sicherlich sehr schnell und vielleicht sogar zuerst an Rey Mysterio.
Wir haben zurückgeblickt auf 30 Jahre Rey Mysterio, Klammer auf, Junior. Und wir haben hier wirklich einige tolle Fäden auf jeden Fall Revue passieren lassen. Egal, ob es jetzt die große Zeit bei der WCW gewesen ist, wo er gerade sich mit Leuten wie Dean Malenko und Eddie Guerrero die großen Matches geliefert hat. Die Zeiten bei WWE mit dem Höhepunkt sicherlich dem World Title Run, dem Rumble-Sieg. Aber auch anderen Fäden, auch Midcard-Fäden gegen Chris Jericho, gegen CM Punk und gegen einige andere, die wir hier gesehen haben. Rey Mysterio ist eine absolute Legende, das muss man ganz klar sagen. Jemand, der das High-Flying, wie es Shaggy gerade schon gesagt hat, Lucha Libre in den Mainstream gebracht hat und damit auch wirklich salonfähig gemacht hat und bekannt gemacht hat. Das darf man nicht unterschätzen. Obendrein natürlich auch ja, ein toller Botschafter eigentlich, auch gerade für diesen Stil und auch mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Jemand, der da auch für viele eine Identifikationsfigur ist, gerade auch für viele Fans aus dem lateinamerikanischen Markt. Jemand ist, mit dem man sich identifizieren kann. Auch sowas ist natürlich extrem wichtig. Also im Endeffekt alle Promotions gerade, also namentlich AEW und WWE, suchen ja wirklich nach dieser einen Persönlichkeit, die das abdecken kann. Ne? Und bis jetzt hat es da noch niemanden gegeben. Also das ist was ich Rey Mysterio auf die Fahne schreiben kann. Und Chris hat es absolut richtig gesagt, genauso auch wie Shaggy absolut richtig gesagt hat. Also Rey Mysterio ist ein absolut verdienter Hall of Famer. Der ist jemand, der das Wrestling über Jahre mitgeprägt hat, der über Jahre präsent gewesen ist. Klar, seine Verletzungen sind eine Geschichte, aber mit dem Stil wundert es einen nicht. Da wundert es einen eher, dass der noch so lange so gut mithalten kann mit seinen inzwischen 47 Jahren. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Und nach 30 Jahren ist das kein Wunder, dass da einiges in den Knien knirscht. Nein, also Rey Mysterio, absolut verdiente Legende, tolle Karriere und ich bin froh, dass er wieder ganz klar sehen kann, obwohl beide Augen ausgestochen worden sind. So, ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende unseres Personality-Podcasts zu Rey Mysterio Jr. angekommen. Wir bedanken uns natürlich an der Stelle nochmal für unseren Sponsor für diese Episode, für unseren Partner, und das ist 2K Games mit WWE 2K22. Das Spiel erscheint, wie gesagt, am 11. März 2022 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S. Ich frage wie immer erstmal den Chris. Chris, möchtest du abschließend noch was sagen?
Eigentlich nichts, außer schaut euch No Mercy 2002 das Tag Team Match an. Rey Mysterio und Edge gegen Chris Benoit und Kurt Angle. Es ist absolut fantastisch. Ich habe es heute noch mal angeguckt und irgendwie glaube ich, dass ich es mir vielleicht morgen noch mal angucken werde, weil ich es so gut fand.
Shaggy, hast du noch eine Empfehlung hier?
Ja, ich würde ja immer gern, wie wir es so oft machen, mit der bekannten Catchphrase des Wrestlers auch irgendwie aufhören. Aber die überlasse ich dir, lieber Olaf, denn ich bin raus.
Du bist raus. Ich mache erstmal meine Catchphrase. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut bei Patreon und bei Steady vorbei. Vor allem da gibt's auch jetzt ganz viel frischen Content, auch in der kommenden Woche. Da startet ihr unter anderem auch unsere Berichterstattung zu AEW Revolution. Die Preview gibt's natürlich hier kostenlos im Freefeed. Wir haben im Premium-Bereich haben wir Year One über Kurt Angle. Wir haben das Magazin und das Match of the Week. Und nächste Woche am Sonntag geht's hier eben weiter mit einem wunderbaren Retro-Wochenend-Podcast. Die besten und die schlechtesten Momente der New World Order. Also die WCW lebt auch heute hier im Podcast, sehr viel über WCW geredet worden. Und dann kann ich nur sagen, Booyaka, Booyaka, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast.
Das war noch nie so schlecht.
Ich bin stolz darauf, es war noch Kabinett zu sein,
so
oder?
Schlecht.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.